Es läuft nicht immer wie geschmiert, aber Mensch, Kopf hoch. Aussteigen, ja oder nein? Das ist ein Thema dieser Folge.
Ja, und wir haben sehr viele aktuelle Ereignisse. Lissabon, Halbmarathon, da waren Esther und ich im Einsatz. Nicht nur wir, auch Amanal und Philemon Abraham, Dominika Meyer aus deutscher Sicht. Und auch weltweit war eine ganze Menge los. Viele, viele Top-Ergebnisse und ja, sehr spannende Rennen, die es gegeben hat. Für uns war es eher zäh, muss man sagen.
Und ganz nebenbei hat der Henrik auch noch Geburtstag. 31 wird der Jungspund. Das alles und noch viel mehr bei Einer rennt, einer hinterher, euer Lauf-Podcast. Henrik, mein Lieber, wir hören uns kurz nach Lissabon, muss man sagen. Du bist gerade mit dem Flugzeug gelandet. Wir haben jetzt hier 23.22 Uhr. Ja, und nehmen unsere Podcast-Folge auf. Wie geht's?
Ja, Schmidti, Nachtschicht ist angesagt. Anders geht's nicht. Morgen habe ich nämlich, wie ich beim allerbesten Willen, gar keine Zeit. Und deswegen passt das jetzt auch noch mal ganz gut. Und die Eindrücke sind auf jeden Fall sehr frisch aus Lissabon. Und ja, klar, darum wird es heute in der Folge natürlich auch zum großen Teil gehen. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir heute auch haben. Unter anderem auch einen Gast, den wir euch am Ende noch vorstellen. Simon von Feelslike, der ist heute da. Aber auch sonst sind ja noch ein paar Dinge passiert in der Welt des Laufens. Und ja, aus gegebenen Anlass wollen wir heute auch ein bisschen darüber sprechen, aussteigen. Wann macht das Sinn? Weil das Rennen in Lissabon, das war tatsächlich eins, wo der Gedanke auf jeden Fall nicht allzu fern war, das zu tun.
Ich sag mal, ein Pfeifer ist ins Ziel gekommen. Ja, Frau Pfeifer ist ausgestiegen. Das werden wir gleich besprechen. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Ach, dass es mal nicht so läuft in einem Rennen und dann, ja, was macht man? Geht man raus? Beißt man sich durch? Das ist auf jeden Fall gleich ein Thema. Aber wir wollen nicht vergessen, Henrik, wir haben um 12 Uhr, also um 0 Uhr, ja auch kurz hier etwas zu feiern. Ne? Deshalb wird es auch morgen eng. Du hast Geburtstag, mein Lieber. Morgen, gleich.
Ja, also vielleicht erleben wir den gleich Minuten. Noch, oder? Wenn wir hier 40 Minuten die live. Folge füllen, dann schaffen wir es auf jeden Fall.
Wie aufregend. Aber das wie ist, aufregend. Ich habe jetzt gar kein, ja.
Ist auch der Grund, warum es am Morgen nicht geht. Oder ne? So. Also das ist auch der Grund, warum ich morgen dann verplant bin. Und da wir unseren Dienstagrhythmus beibehalten wollen, deswegen jetzt eben die Nachtschicht kurz zur Erklärung. Wir sind gerade gelandet, ne? Esther und ich sind angekommen bei Esthers Eltern in Krefeld. Das ist immer schön nah, wenn man von Düsseldorf aus fliegt und die Verbindung nach Lissabon, die ist tatsächlich von Düsseldorf aus auch besser. Und wir hätten auch Glück, hätten wir den Flug von Hannover aus gebucht, dann wären wir gar nicht hingekommen wegen Streik. Ne? Da hätte der Hinflug gar nicht stattgefunden. Deswegen ja, sind wir zumindest dann angekommen in Lissabon. Und es war echt ein sehr, sehr hochklassiges Rennen, zumindest was das Feld anging. Ne? Es war eine ganze Menge los. Sehr, sehr starkes afrikanisches Feld gewesen mit vielen Top-Athleten. Ich glaube, ich war Nummer 24 der Meldeliste mit meiner Bestzeit von 62,0 und ja, am Ende bin ich zumindest besser gewesen als der Platz in der Meldeliste, aber es war schon auch am Ende ja so ein bisschen ernüchternd, das ganze Ding, weil bei mir so ein bisschen die Schere ist, eigentlich kein schlechtes Rennen gemacht zu haben, aber am Ende eben doch mit leeren Händen nach Hause gekommen zu sein, weil einfach die Zeit nicht so gut war, wie man sie braucht und am Ende werden wir natürlich, gerade wenn man im Kampf um Normen ist und Startplätze bei internationalen Meisterschaften, dann werden wir immer an den nackten Zahlen gemessen. Und das war eher ein Rennen mit einer vernünftigen Platzierung, aber dann eben ja eine Scheißzeit, wenn man ehrlich sein darf. Ne? Das haben wir uns natürlich nicht so gewünscht.
Entschuldige, da habe ich mich fast an meiner eigenen Spucke verschluckt, um das Ganze nochmal ganz von vorne kurz zu beginnen. Also ihr seid ja beide jetzt dahin geflogen nach Lissabon, um Hand aufs Herz die EM-Norm für den Halbmarathon zu knacken. Ne? Eigentlich war das ja das entscheidende Ziel. Jetzt hast du mir auch geschrieben, ach Mensch, irgendwie hin und her gerissen, auf der einen Seite eine gute Platzierung, du hast es gerade erwähnt, du hast ja 10 Plätze wettgemacht, wenn man so will, bist 14. geworden als 24., du sagst es gerade, gemeldet gewesen, das ist ja erstmal, wenn man auf die Ergebnisliste guckt, eine, ja, super Rennen, gutes Ergebnis, die Zeit 63,32 bist du wahrscheinlich jetzt sehr unglücklich mit, vielleicht beschreib jetzt erst nochmal so ein bisschen, Esther ist kurzfristig, glaube ich, nachgerutscht. Sie wusste ja erst nicht, ja, soll ich laufen, soll ich nicht, hat sich dann für das Rennen entschieden. Ihr seid hingefahren, um anzugreifen. Was war jetzt so ein bisschen das Problem? War es nur das Wetter? Waren es diese warmen Temperaturen oder was lief eben nicht so rund?
Ja, es waren keine Bedingungen mit guten oder die für gute Zeiten gesprochen haben. Leider so. Ne? Es war das zweite Mal schon, dass ich in Lissabon war. Und beide Male ist es für mich nicht so gut ausgegangen. Ein bisschen schade, weil die Strecke eigentlich ja sehr flach ist, aber eben auch super windanfällig. Ne? Also es ist im Grunde eine lange Gerade. Die rennst du runter, dann rennst du sie zurück und rennst dann nochmal um den Wendepunkt rum und dann bist du dann fast schon am Ziel, sind noch ein paar Kilometer dann wieder in die andere Richtung. Das heißt, wenn der Wind dann kommt von vorne, dann kommt er halt auch ganz, ganz viele Kilometer von vorne. Also schade und es war halt super warm, ne? Leider. Also hätten sie den Start, und das haben eigentlich durch die Bank weg alle Athleten gesagt, hätte der den Start einfach 2 Stunden früher gemacht, so wie, ne, wie viele Halbmarathons, gerade auch die spanischen Rennen oft sind, ne, so um 8 Uhr morgens, das ist die perfekte Zeit dafür, wäre das wahrscheinlich ein völlig anderes Rennen geworden. Aber um 10 Uhr oder kurz nach 10, 10.05 Uhr sind wir gestartet, da war eben auch schon die Temperatur so hoch, dass wir 20 Grad im Schatten hatten und die ganze Strecke sich komplett in der Sonne abgespielt hat. Ah, das ist zu warm, ne? Dann verlierst du halt die Zeit und dann machst du gar nichts. Und das ist halt echt gemein. Muss man überlegen, ich bin in Houston den Marathon 30 Sekunden schneller angegangen, den Halbmarathon. Eine Stunde 3:02 bin ich da durchgegangen und habe dann eben eine zweite Hälfte draufgelaufen, die es auch kaum langsamer war. Das ist dann schon echt bitter, ne? Wenn du dann dir die Zahlen anguckst und wenn du all rennst und du weißt, du machst hier, du reißt dir ein Bein aus, drückst halt du drückst die ganze Zeit drauf. Und trotzdem steht dann auf der Uhr irgendwie ein hoher 2:59, dann wieder irgendwie auch schon mal über 3 Minuten der Kilometer. Und dann denkst du ja auch so, das kann halt nicht wahr sein. So, und das ist ja langsamer als mein Marathontempo. Aber eigentlich hast du das Gefühl, du ackerst halt richtig dafür. Und so ging es im Grunde allen von uns. Ne? Also wir waren schon auch eine Gruppe, also die war da. Es war auch die Gruppe, in der ich laufen wollte. Es waren tatsächlich auch genau die Leute, die sich alle so eine tiefe 61er Zeit ausgerechnet haben. Also auf jeden Fall eine Zeit, die für die Norm von 61:40 für die EM in Rom gereicht hätte. Und ich hatte unter anderem Sondre Mohn dabei, ne, einen der besten norwegischen Läufer oder überhaupt europäischen Läufer, mit einem Marathonbesserheit von 2:05. Und der ist tatsächlich
Kurze Zwischenfrage, weil ich habe einen Livestream so ein bisschen verfolgt. Er sieht sehr lang gewachsen aus. Ist das so? Ist er ein sehr langer Athlet?
Ja, der ist groß. Ist ein großer,
der Norweger?
Ja, ist ein großer Athlet. Ich kenne ihn sehr gut, ne, weil er eben auch Puma-Athlet ist. Und wir uns auch in Kenia super oft schon begegnet sind. Er ist ja noch mehr Hardcore in diesem Kenia Ding drin, hat er teilweise auch schon viele, viele Monate am Stück verbracht. Und der ist zum Beispiel noch im Februar, Anfang Februar in Japan einen Halbmarathon in 60:11 gelaufen. Also, und da habe ich gedacht, okay, wenn Sondre neben mir ist, dann passt das alles. Und auch viele andere Afrikaner noch drin, unter anderem auch der ehemalige Weltrekordhalter. Der heißt auch Kiptum, aber hat jetzt nichts mit dem verstorbenen Kelvin Kiptum zu tun. Der ist Abraham Kiptum. Er hat damals eine 58er Zeit, glaube ich, gemacht und ja, hat den Rekord dann leider verloren wegen Doping. Und hat jetzt seine Sperre abgesessen und der war tatsächlich dann auch auf einmal in meiner Gruppe drin. Am Ende war er sogar hinter mir. Ne? Also habe ich auch gedacht, okay, gut, ne? Dann ist es wahrscheinlich ohne Doping dann halt 5-6 Minuten langsamer, aber steht auf einem anderen Blatt. Es waren halt Leute, wo man denkt, okay, das passt auf jeden Fall alles. Und ja, dann aber hat Sondre eben während des Rennens auch zu mir gesagt, ja, today is not the day to run fast. Und da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Dann muss man halt das Beste draus machen. Und da war tatsächlich auch der Gedanke so, laufe ich das jetzt durch? Ja, es war absehbar, dass es halt eben keine Zeit ist, die mich weiterbringt, aber es ist natürlich dann auch ein hochklassiges Feld und gerade auch, wenn du dann Leute um dich herum hast.
Wie schnell seid ihr durchgegangen, die ersten 10?
Ja, auch bei 10, das kommt noch dazu, dass die ganzen Schilder halt alle auch wie Kraut und Rüben da standen. Du hattest halt kaum eine Orientierung, es war alles durch die Bank ziemlich falsch, aber ich glaube, die 10er-Marke, da war auch eine feste Uhr installiert, die war tatsächlich richtig und dann war das irgendwas mit einer hohen 29:30er Zeit, 29:40 um den Dreh. Also ziemlich exakt das Tempo, was ich in Houston auch angegangen bin, im Marathon. Dann denkst du halt auch so, ja, kann halt irgendwie nicht sein, ne? Gerade auch wenn du bei 5 Kilometer dann noch bei 14:30 warst, ne, dann wunderst du dich schon, wenn du bei 10 Kilometer auf einmal 29:40 auf der Uhr stehen hast. Ja, es war alles sehr, sehr vogelwild, ne? Was auch diese Zwischenzeiten anging. Aber auf jeden Fall wusste ich da schon, ja, das läuft halt einfach gar nicht. Und ich habe einen ordentlichen Sonnenbrand auf meiner Glatze. So, habe ich auch nicht mitgerechnet, dass es jetzt tatsächlich im März schon so warm sein würde. Und deswegen war leider einfach nicht der Tag dafür. Und da ärgert man sich schon auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es natürlich auch viel Aufwand für mich war. Ich habe mir die Option ja so ein bisschen selber gegeben. Denn normalerweise oder ursprünglich war alles auf den Berlin-Halbmarathon zugeschnitten. Aber in dem Fall habe ich dann gesagt, okay, ich bin schon in so einer guten Form. Habe es eben auch in Leverkusen ja schon gezeigt mit der neuen 10-Kilometer-Bestzeit. Und die Form gibt auf jeden Fall dann eben das her, was ich mir vorgenommen habe. Und dann wollte ich eben Lissabon auch bewusst rennen und habe den Flug dann in Kauf genommen und die Reise. Und wenn das dann so ins Wasser fällt, ne, wegen Bedingungen, ist es halt sehr ärgerlich. Vor allem, wenn es halt irgendwie so vom Gefühl her auch vermeidbar gewesen wäre, wenn man einfach zum Beispiel den Start 2 Stunden früher macht. So, ne? Wenn es ein Elite-Rennen ist, und man sich selber Weltrekorde auf die Fahnen schreibt, ist die Weltrekordstrecke, dann sollte man eben auch alles dafür tun. Und wenn man da wirklich die halbe Welt irgendwie einfliegen lässt mit Top-Athleten, dass die dann eben auch nicht in der Hitze starten, sondern dann eben, wie man es beim guten Rennen macht, eben früh morgens. Das war ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen.
Ach, schade, schade. Ich komme mal direkt auf den Punkt. Du sagst gerade, ich habe mit dem Gedanken gespielt, rauszugehen, auszusteigen. War das in diesem Rennen so? Ja, ne? Also das Gefühl habe ich. Und ab wann kommen dann diese Gedanken? Wie lief das in Lissabon?
Ja, wenn du merkst, du fährst wegen dieser, ich bin ja nicht irgendwie wegen Preisgeld oder wegen einer Top-5-Platzierung, was auch immer, dahin gefahren, sondern das einzige Ziel, was ich verfolgt habe, war eben die Norm für die EM zu holen. Und gerade auch jetzt, wo die Nominierungsrichtlinien noch mal ein bisschen konkretisiert wurden, wo eben auch deutlich wird, meine Leistung beim Marathon, die ist so tief priorisiert, dass ich keine Chance habe, ohne einen schnellen Halbmarathon hinzufahren. Das heißt, ich muss noch ein Rennen erwischen bis zum 14.04., sonst bin ich halt nicht dabei. So, ne? Und wenn du dann halt eine deiner wenigen Chancen halt so verlierst, ist es halt blöd. Und dann ist natürlich der Gedanke, wenn du dein eigentliches Ziel und dein einziges richtiges Ziel nicht mehr erreichen kannst, dann überlegst du dir schon, ob du es dann durchrennst oder nicht einfach sagst, ich spare meine Kräfte und konzentriere mich dann eben wieder voll aufs Training und ziehe durch. Aber dann habe ich es eben auch so gesehen, ähnlich wie Sondre eben, ne, der eben auch der hat relativ viel gesprochen, weil er auch gab ein bisschen Gesprächsbedarf, auch für ihn, glaube ich. Er hat dann gesagt, ja, sieh es als Trainingslauf, hat er zu mir gesagt, weil er eben auch gemerkt hat, dass ich da frustriert war. Und dann habe ich das eben auch so gesehen und gleichzeitig natürlich dann eben auch versucht, noch so ein bisschen das deutsche Duell zu gewinnen. Ne. Wir hatten mit Philemon ja eben auch noch jemanden dabei, der auch ähnlich wie ich eine tiefe 61 rennen wollte. Und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir wenigstens das jetzt irgendwie als so ein Trainingsrennen. Hab das dann eben auch noch durchgebracht, diesen Lauf, und hatte dann natürlich auch den einen oder anderen Hochkaräter noch um mich herum und die ich dann eben auch schlagen wollte. Ne? Zum Beispiel der Brasilianer, der zwei Plätze hinter mir war, Nascimento, ne, der ist ein 204-Marathonläufer. Also den kennt man daher.
Öfter gefallen hier der Name, ja.
Genau, das ist
ja.
Der verrückte Typ, der in New York beim Marathon, in dem Jahr, wo ich nur als Hobbyathlet da war, 2022, dann auf Weltrekord die erste Hälfte in New York angerannt ist und dann aber kollabiert ist, irgendwo bei Kilometer 30. Da war er ziemlich in den Medien auch präsent. Und ja, das ist ja auch so ein Kaliber, wo man sagt, okay, wenn du da jetzt irgendwie auf Augenhöhe mitrennst, dann ist es dumm auszusteigen, aber man kann, also ich hätte aussteigen können und ich hätte es wahrscheinlich dann auch nicht bereut. Oder? Dann ist halt die Frage, was bringt dir das am Ende dann da mit einer 1:03 zu stehen, vor allem, wenn eben auch in diesen Zeiten sehr, sehr viel immer nur auf Zahlen geguckt wird. Ne? Da gerade auch so aus Sicht der Bundestrainer so, dann steht da halt eine 1:03:30 und die sieht dann halt erstmal hässlich aus, ne? Wenn du um eine 61:40er Norm kämpfst und dann ist manchmal sogar der Gedanke näher liegend zu sagen, dann habe ich lieber keine Zeit stehen, als eine sehr schlechte so. Aber das ist eben nicht mein Anspruch so. Ich will dann, wenn ich irgendwie ein Rennen mache, dann will ich es auch eigentlich zu Ende bringen, außer es gibt wirklich einen sehr gewichtigen Grund, das nicht zu tun.
Da habe ich ein paar Fragen, aber einmal nochmal zurück zu dem Gespräch. War das während des Rennens, also habt ihr euch tatsächlich während des Laufs darüber ausgetauscht oder so habe ich es gerade verstanden oder war das danach?
Nee, das war während des Rennens. Also das war so ein Frust, ne? Normalerweise ist sehr wenig Kommunikation bei so einem Rennen, aber Sondre war eben auch sehr gefrustet, der wollte eine 60er-Zeit rennen oder sogar drunter, eher sogar noch drunter. Und als er dann gemerkt hat, die Kilometer sind jetzt auf einmal eher so 2:55 oder 3:00, was dann halt nicht mal mehr für eine 61er-Zeit gereicht hätte, hat er ihm auch gesagt, hier, guys, 2:55 is too slow, it's not even 62 pace. So, ne, wollte eben auch ein paar von den Afrikanern, die noch dabei waren, motivieren, was zu tun. Aber es war halt auch eben ein fieser Wind von vorne so, da wollte dann auch keiner mehr so richtig nach vorn. Und ja, gefühlt war der Aufwand, den wir betrieben haben, eben genauso hoch wie das, was wir uns vorgenommen haben. Aber du warst halt einfach deutlich langsamer. Und das hat, glaube ich, alle in dem Feld gefrustet. So, es hat durch die Bank ja jeden ziemlich viel Zeit gekostet. Also wir hatten Amanal dabei, ne, der ist Dritter geworden, der ist bis zuletzt um den Sieg gerannt. Der wollte halt auch
tolle Leistung. Ich hab den Livestream gesehen, also er hat wirklich richtig, richtig stark gekämpft. Und dann war ja diese eine Situation, wer den Livestream vielleicht von euch gesehen hat, dass es da so einen Wendepunkt gab. Ne? Also man musste wirklich einmal abbremsen um diesen Wendepunkt drumherum. Das war so ungefähr 2-3 Kilometer vorm Ziel, würde ich sagen. Also auf jeden Fall auf den letzten Kilometern, die waren schon bei Minute 50 oder so. Und da wusste die gesamte Spitze jetzt nicht, wo ist jetzt der Wendepunkt? Um welches Hütchen müssen wir rum? Und dann gab es mal ganz kurz Stillstand. Also sie sind wirklich stehen geblieben und dann wieder angerannt. Und dann dachte ich, oh, und das bei diesem Tempo, das tut ja enorm weh, nochmal zusätzlich. Ne? Und da hat sich echt Amanal wieder richtig stark dran gekämpft dann vorne.
Ja, musst du überlegen, der hat, das ist ja ein Weltklassefeld und da war er eben auch um den Sieg mit bis zuletzt mit in der Verlosung. Aber auch er, ne, er wollte halt eben auch eine 59er Zeit rennen und ist dann auch bei knapp unter einer Stunde 1 angekommen. Und von der Form her hat er sich oder traut er sich aktuell sogar noch mehr zu als nur den deutschen Rekord, sondern eher sogar noch Richtung Europarekord, der bei einer tiefen 59 liegt. Und da siehst du das halt, im Grunde hat fast jeder seine 2 Minuten halt auf den Deckel bekommen. Also kannst du dir wirklich das komplette Feld angucken, durch die Bank weg, waren das so 2, teilweise auch 3 Minuten, die man da kassiert hat. Und das ist halt einfach blöd, ne? Wenn du eigentlich es drauf hast, eigentlich auch in einer guten Form dahin fährst und dann für alle, die eine Zeit jagen, dass so ein gebrauchter Tag ist, ne? Das ärgert. Und bei den Frauen war es ja im Grunde dann, wenn man jetzt diese Brigitte Koskay da irgendwie ausklammert, ne? Obwohl für sie wahrscheinlich eine 65 hoch auch eher sogar noch langsam ist, ne? Das war ehemalige Marathon-Weltrekordhalterin mit 2 Stunden 14. Waren auch viele dann eben hinter ihren Fähigkeiten und wir hatten Dominika Meier aus deutscher Sicht eben noch dabei, die dann nicht mal die EM-Norm geschafft hatten und das war eigentlich klar, dass das ein Selbstläufer wird und die Frage nur, wie weit sie drunter bleiben kann und die ist dann eben auch nur 70, in Anführungsstrichen nur 70-40 gerannt und damit so auch Sechste geworden, also auf Platz 2 ist eine 69 gelaufen bei den Frauen und da war eben Esther dann in der Situation, ne, eine anderen als ich, dass sie zum Beispiel die Norm schon hat und die war ja auch dann eben dicht dran an Dominika Meier, hat aber eben gemerkt, mit einer Norm wird hier keiner rausgehen in dieser Gruppe und hat dann eben auch gesagt, dann spare ich mir jetzt die Körner für Berlin unter anderem, für, ne, was ja eben der wichtigste Halbmarathon, der jetzt für sie ansteht ist und hat dann eben gesagt, ich nehme es als Trainingslauf, mach noch bis Kilometer 12 und gehe dann halt eben raus, weil eben absehbar ist, eine 71er Zeit bringt halt nichts, ne? Das bringt dich nicht voran, wenn du eine 70-24 stehen hast und die Norm bei 70-30 ist, ne? Und dementsprechend hat sie sich dann dafür entschieden, rauszugehen und das kann ich auch voll verstehen, also ja, sehr ärgerlich so, ne? Vor allem, weil sie eben auch eine Menge Geld investiert hat in den Flug, weil sie ja last minute so ein bisschen reingekommen ist in das Feld und die ganze Reise eben auch noch aus eigener Tasche finanzieren musste, ne? Und ja, das ist dann eben doppelt ärgerlich, wenn du dann da dir deine Chance suchst und dann noch drauf zahlst.
Wie siehst du das? Ich habe das eben auch am Kaffeetisch sozusagen bei meinen Eltern diskutiert mit dem Aussteigen. Ich kann mich ja auch dran erinnern, ich bin auch schon regelmäßig früher ausgestiegen aus Rennen und wir haben dann natürlich diesen Marathon, diesen Halbmarathon zum Anlass genommen und da so ein bisschen drüber zu sprechen und mein Papa meinte, ich finde das ehrlich gesagt ganz clever von Esther, eben aufgrund der Argumente, die du gerade genannt hast, Körner sparen, weil so ein Halbmarathon, gerade unter diesen Bedingungen, der bleibt natürlich auch längere Zeit in den Knochen stecken, ne? Den kannst du ja nicht mal eben wegpacken wie ein 800 oder 1500 Meter Rennen auf der Bahn, ne? Also der bleibt ja dann schon mehrere Wochen in den Beinen so, ne? Beim einen vielleicht mehr, beim anderen weniger, aber das ist ja schon eine Belastung. Mein Papa meinte, das ist clever gewesen. Würmchen ist jetzt keine Läuferin, ne? Aber meine Frau, die Katharina, sagte, so psychologisch gesehen vielleicht, weil ich habe auch mal mit Esther kurz hin und her geschrieben und sie sagte, sie war gar nicht so weit weg von der Dominika Meier. Und so rein psychologisch, mal unabhängig dann von dieser Zeit, das habe ich verstanden, diesen Punkt, aber da vielleicht dran zu bleiben, immerhin war Dominika Meier Sechste insgesamt im Feld, beste Europäerin und sich da vielleicht irgendwie ranzuziehen und eben, sie hat ja die Norm schon, meinte dann Katharina oder hat dann eher so die Frage aufgeworfen, ist das dann nicht sinnvoller, sich da vielleicht durchzukämpfen und durchzubeißen? Für die Variante hast du dich ja auch entschieden. Wie siehst du das so, diese Diskussion? Soll man raus? Ich meine, das kann man ja auch schön übertragen auf uns alle, die einen Halbmarathon zwar nicht in einer Stunde laufen, aber vielleicht in 2 Stunden oder in 1,40 oder in 1,45. Wie hältst du es da so allgemein mit dem Tempo? Mit dem Tempo hältst du es schnell. Mit der Diskussion und mit der Frage, aussteigen, ja oder nein?
Naja, erstmal ist es auch eine Frage der Belastungsverträglichkeit. Esther ist ja eher noch sehr, sehr jung dabei, ne? Also die hat ja in kürzester Zeit sich hochgearbeitet von den 5 zu 100 auf dem Marathon und ist ja immer noch in ihrem ersten richtigen Jahr so, ne, als Straßenläuferin. Da musst du ja schon überlegen, wie sehr so ein Halbmarathon reinhaut, ne? Also ich habe eine eher höhere Zähigkeit, ne? Ich kann eher auch viele Rennen wegstecken. Deswegen fällt mir das jetzt auch leicht. So, ne? Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass mich das jetzt irgendwie ausnockt hier, sondern ich mache am Morgen direkt wieder weiter, richtig, ne, mit Training. Und bei Esther ist es so, dass so ein Halbmarathon noch mal ein bisschen mehr reinhaut, weil sie einfach noch die vielen Jahre hat auf diesem Niveau und auch auf den langen Strecken. Und deswegen ist das schon eine Abwägungssache, die man haben muss. Und sie hat sich jetzt auch alles andere als toll gefühlt. So, ne? Bei Kilometer 10 eben auch schon gemerkt, ja, ich bin jetzt schon 10, 15 Sekunden langsamer durchgegangen als in Sevilla. und fühle mich aber wesentlich schlechter jetzt schon und dann glüht halt der Kopf, ne, wenn du da wenn diese pralle Sonne halt die ganze Zeit drauf fällt und das ist ein super unangenehmes Gefühl und dann schlaucht dich das halt schon auch, wenn du das dann durchziehst um jeden Preis. Deswegen glaube ich, war es ein smarter Move. Ich habe halt selber auch eben öfter den Moment gehabt, wo ich sagte, ja, soll ich jetzt überhaupt noch weitermachen oder nicht? Hatte dann aber eben, wie gesagt, auch dieses deutsche Duell, was mich dann eben noch angetrieben hat, aber eben auch dann ja, so ein bisschen das Mindset, dass ich selber halt eher jemand bin, der es durchzieht, weil ich eben auch dann nicht wochenlang wieder irgendwie ausgenockt bin im Training, so weil ich es halt einfach kann in der Hinsicht. Deswegen ist das eine sehr individuelle Entscheidung. Musste jeder für sich selbst treffen. Ich glaube, Dominika war ja so knapp über der Norm, dass es eben auch Sinn gemacht hat, dann durchzukämpfen. Ne, weil die 10 Sekunden, klar, das kann man bei Halbzeit noch nicht absehen, ob man das schafft oder nicht. Ne, das war ja, wie ich da nicht viel, was gefehlt hat. Und sie hat halt eben noch gar keine Zeit stehen jetzt in Dominika und Esther hat eben schon die Norm stehen. Deswegen ist das auch nochmal eine andere Sache. Also deswegen ist sehr individuell, ein bisschen auch Bauchgefühl, ne, wie man sich dann eben auch gerade zu dem Zeitpunkt fühlt. Aber auch ich hatte wirklich so öfter auch gedacht, boah, ich habe auch gar keinen Bock mehr, wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke und sehe halt 3:05, dann denke ich halt auch und ich reiße mir gerade ein Bein aus. Dann denkt man manchmal auch so, ja, das kann doch jetzt nicht sein. So, ne? Es gibt halt so Rennen, die halt einfach nicht rollen. Und da muss man sich seinen Weg eben bahnen. Also hätte ich jetzt nächste Woche wieder einen Halbmarathon oder übernächste, hätte ich es mir überlegt. Aber jetzt habe ich ja noch bis Berlin 3 Wochen Zeit, deswegen ist das nicht das Problem.
Was, glaube ich, jeder kennt bei vielen Volksläufen, dass du ja sowieso irgendwie zurück musst in Richtung Ziel. Ne? Das heißt, also so ist
das
es mir schon
gemacht,
oft
ziemlich genau
gegangen.
Da ist sie ausgeschrieben.
Ne? Also es ist ja so das Ding, du bist dann irgendwo in der Walachei, musst ja sowieso zurück und dann denke ich mir, boah komm, bevor ich jetzt aussteige, ich glaube das kennen wir alle, dann laufe ich halt ruhiger weiter oder mir ging es beispielsweise zuletzt bei diesem Silvesterlauf in Gummersbach so, es lief von Anfang an, ich habe es hier ausführlich erzählt, ich will nicht euch wieder schon langweilen und die Ohren voll heulen, es lief überhaupt nicht, ich wäre am liebsten sofort rausgegangen, aber ich dachte, nee, das ist jetzt hier das Ding, auf das hast du dich vorbereitet, das gibt's jetzt nicht. Also die Tagesform ist zwar nicht da, aber jetzt wird hier durchgeackert. Das stand für mich dann außer Frage. Aber ich bin früher auch regelmäßig bei Bahnrennen. Und da muss ich sagen, sehe ich es ein bisschen anders. Je kürzer die Distanz wird, umso gefährlicher ist es, finde ich, dass sich dann so ein Gefühl einschleicht, dass du, sobald es nicht so rollt, wie du es dir vorstellst oder so wie es vielleicht mal in einem perfekten Lauf war, dass du dann direkt irgendwie dicht machst vom Kopf und dann blockierst und irgendwann aussteigst. Also ich habe diese Kämpfe mit mir selbst bei den 1500 Metern früher gehabt. Ne? Ich habe mal perfekte Läufe für mich erwischt. Ich hatte da so ein ganz konkretes Beispiel. Da bin ich zum ersten Mal Nordrheinmeister hier in Nordrhein-Westfalen geworden in der Jugend. Da lief alles wunderbar. Das war ein Duell. Ich kam aus dem Dorf und der Favorit, der kam von Bayer Leverkusen. Das war in der B-Jugend und mich kannte keiner. Ich wusste, die Trainingsergebnisse stimmten und ich kann das und ich habe mir vorgenommen, du gewinnst das Ding. So, und ich bin mit diesem Mindset schon dahin gefahren, nach Bonn ins Stadion, da waren diese Meisterschaften und ich habe von Anfang an, war mir klar, ich bin der Sieger und es war ein grandioses Rennen, es lief alles wie geschmiert, ich habe das Ding gewonnen, es rollte durch, trotz übrigens sehr hoher Temperaturen, was natürlich bei 1500 Metern auch nicht so ausschlaggebend ist wie beim Halbmarathon, aber worauf ich hinaus will, ich hatte dann immer wieder, ja, in der Zukunft dieses Gefühl, wie es mal sein kann, wenn es richtig, richtig geil rollt. Und wenn du dann Rennen erwischst, die eben nicht mehr so rollen, sondern wo du ackern musst und kämpfen musst, ja, und dann denkst du, ja, Moment, das kann doch nicht sein, es läuft nicht so und zack, dann gehst du raus und dann schleicht sich das ein und das ist bei der Mittelstrecke wirklich gefährlich. Da muss man dann sagen, komme was wolle, du ziehst das Ding jetzt durch. Es sind nur 3/3 Runden, auch wenn es brutal ist. Wenn du jetzt nicht irgendwie körperlich verletzungsbedingt beeinträchtigt bist oder sonst was, dann ziehst du das durch, weil sonst ist es psychologisch wirklich schwer. Aber das ist natürlich beim Halbmarathon eine ganz andere Geschichte, da hast du recht.
Ja, also so viel sei gesagt, wie ich genau. zu Lissabon, weil Lissabon war nicht das einzige Event, was stattgefunden hat. Und es war jetzt auch nicht das, worüber ich am allerliebsten spreche, muss ich auch ganz ehrlich sagen. War jetzt ein bisschen ärgerlich, muss ich wirklich sagen, weil man ja, eben auch viel Energie jetzt gerade reingesteckt in das Ganze. Und wir blicken auf jeden Fall wieder weiter nach Berlin. Du musst halt überlegen, Das ist schon blöd so, ne? Weil in Berlin jetzt eben auch die Bedingungen dann schon passen sollten, weil sonst wird es für mich halt langsam eng. So, ne? Du musst halt einfach ein Rennen erwischen. Und das ist halt immer, ne, diese, so ein bisschen eine Wetterlotterie, weil ja, ne, im April, Anfang April in Deutschland, kann halt auch echt mal fies sein, aber ich hoffe, dass es da besser ist. Und da werden wir natürlich auch dann sehr, sehr viele deutsche Top-Leute noch am Start haben. Jetzt waren wir auch schon zu dritt, aber in Berlin wird es eben noch mal ein bisschen dichter werden. Und da ist noch eine schöne Überleitung, weil da höchstwahrscheinlich eben auch ein Deutscher bei ist, der jetzt halt auch richtig abgeliefert hat hier. Und der heißt Aaron Biedenfeld. Der ist eine 27:42 gelaufen bei einem der ja, bestbesetzten 10-Kilometer-Rennen oder 10.000-Meter-Rennen auf der Bahn. Wahrscheinlich die wir in diesem Jahr sehen werden in San Juan Capistrano. Es hat The Ten stattgefunden. Weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es ist in den USA eins ja, der renommiertesten Meetings. Und da fahren eben auch gerne mal dann eben Leute aus aller Welt hin, weil das eine der wenigen Möglichkeiten ist, wirklich eine richtig, richtig schnelle 10 zu rennen. Und was schätzt du?
Sehr schnell. Ja,
was ist Aaron, Aaron damit geworden?
Ja, ich habe es gelesen. Ich weiß jetzt, also sein, ich habe gelesen, ich kann jetzt nicht die genaue Platzierung sagen. Ich weiß, dass es mit 26 hoch vorne wegging. Also die sind unter 27 gerannt. Amerikaner hier, der Bekannte, glaube ich, Grant Fisher gewonnen, ja, mit 26:52.
Gut informiert.
Ja. Doch, ich habe das eben überflogen. Und was ich umso stärker, also tolle Leistung von dem Aaron Biedenfeld, tolle Leistung. Aber dein Kumpel, der Wattenscheider, Nils Vogt, ist ja auch, ich glaube, er hat sich mehr erhofft und er träumt, aber er ist, glaube ich, Olympia-Quali gelaufen. 28:0, oder?
Ja, muss man relativieren. Also Aaron ist damit, glaube ich, also das Absurde ist, Aaron war nicht mal im A-Lauf, ne? Also das mit dem Leistungsniveau kommst du halt nicht mal in den ersten Lauf. Also er ist Dritter im zweiten Lauf geworden, aber insgesamt, glaube ich, waren im schnellen Lauf, von dem du gerade gesprochen hast, dann eben auch nochmal 20 Leute schneller als diese 27:42. Und ja, krass. Es waren, boah, mit einer 27:09 Wahnsinn, bist du 13. geworden. Mit einer 26:57 bist du 8. geworden. Also, ne, also es waren 8 Leute unter 27 Minuten. Dann war eben einer dabei, Nico Young, 26:52 Zweiter geworden. Der ist College-Rekord gerannt, Jahrgang 2002.
Irre.
Also wirklich komplett absurde Abi Leistung. Ne?
Abi 2002.
Ja, bitter, ne? Also ja, das war wirklich ein spektakuläres Rennen. Also wir gehen ja selten so detailliert auf Ergebnisse ein, aber das war schon wirklich was Außerordentliches. Und ja, Nils war drin, hat auf jeden Fall sich da gestellt und da muss man sein, wenn man zu Olympia will in solchen Rennen. Und ja, er ist leider nur die Bestätigungsnorm für Olympia gerannt. Die Olympianorm selbst liegt nämlich bei 27:00. Und da geht's
okay,
eben.
Okay, da war die Bestätigungsnorm. Ja, okay, da war irgendwie so ein Dreher noch drin.
Es gab
ja
noch nie einen Deutschen, der die Olympianorm geschafft hätte. Ne? Also Dieter Baumann zu seinen besten Zeiten wäre auch nicht mal so richtig in der Nähe von dieser Olympianorm von 27:00, ne? Zur Einordnung. Aber es gibt natürlich den Weg. Es gibt den Weg über die Punkte, ne? Und da setzt Nils natürlich auch mit drauf, weil wahrscheinlich jetzt eben nicht so viele Leute diese Norm unterbieten werden auf der Welt. Wobei sich das jetzt vielleicht auch wieder relativiert, wenn man dieses Ergebnis sieht. Aber auf jeden Fall haben einige noch die Chance, über die Punkte sich zu qualifizieren. Und da lauert Nils natürlich auch drauf. Und wenn du das dann schaffst, dann brauchst du halt noch diese Bestätigungsnorm von 28:05. Und immerhin hat er die jetzt schon mal eingesammelt. Das könnte noch mal wichtig sein, je nachdem, wie seine Saison jetzt verläuft. So, ne? Aber wie gesagt, er hat eine 27:30 stehen. Da wird er natürlich ein bisschen mehr gewollt haben. Aber ich finde es halt schwierig, eine 28:00 als Misserfolg irgendwie zu proklamieren. Aber klar, das aus deutscher Sicht würde ich sagen, gegen die Runde auf jeden Fall an Aaron Biedenfeld. Und das wird halt auch spannend, wie er das jetzt umsetzen kann dann in Berlin auf dem Halbmarathon. Und dann natürlich auch, worauf er dann setzt. Ne? Also ich glaube, mit der 27:42 kannst du in Europa natürlich auf 10 auch schon eine ganze Menge anstellen mit. Ne? Und also wird auch spannend zu sehen.
Der will beim Halbmarathon irgendwie an Henrik Pfeiffer dranbleiben, das ist doch klar. Also der versucht am Pfeiffer dran zu bleiben. Wer übrigens auch keine Olympianorm gelaufen ist, ist Constanze Klosterhalfen. Über 10 Kilometer ist ja jetzt möglich, dass die 10 auf der Straße auch für die Bahn gewertet werden. Ja, das ist ja jetzt so im Reglement irgendwie eingetütet. Constanze Klosterhalfen ist in Spanien gelaufen. Ich kannte diesen Lauf auch nicht. Ich weiß nicht, ob dir das was gesagt hat da in Laredo in Spanien. Ich habe nur das Ergebnis gesehen, 31:07. Ich glaube, sehr zufrieden war sie wahrscheinlich nicht, denn sie ist 15.05, ist sie angebrettert, die ersten 5 Kilometer, und ist dann, glaube ich, hinten raus extrem gestorben, immerhin noch eine 31.07. Ja, keine Olympianorm, aber eine starke Zeit.
Naja,
oder?
Also ob sie zufrieden ist, denke ich schon, sie hat gewonnen, ne? Also es ist ein Weltklasse-Rennen.
Sie hat gewonnen.
Das zu gewinnen, sie hat gewonnen. Ist natürlich schon ein Wort erstmal. Also ich glaube, habe ich auch gehört, dass sie hinten raus ein bisschen eingebrochen ist. Aber das ist natürlich ein absurdes Eingangstempo und auf jeden Fall eine super starke Leistung. Also ziemlich genau das, was sie ja dann auch schon in Rack bei dem Halbmarathon, den sie ja nicht ins Ziel gebracht hat, auch angelaufen ist. Aber wenn du dann weißt, mit welchen Splits, ist natürlich was anderes. Also ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass diese Splits unbedingt so stimmen. Ne? Also wenn du jetzt mal guckst bei Lissabon, wenn du da im Internet dir die Zeiten genauer anguckst, dann steht bei mir auch irgendein Quatsch, ne? Weil da irgendwie die Matten auch nicht richtig lagen. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall, wenn das stimmt und die 15.05 angelaufen ist, dann ist allein dieses Angangstempo natürlich auch schon wieder ein kompletter Wahnsinn. Also, aber es zeigt natürlich auch, wie absurd auch diese Normen mittlerweile geworden sind. Was uns auch zu einem Thema führt, ne? Was ja auch jetzt frisch eingetrudelt ist, das sind die Normen für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Tokio im Marathon.
Ja. Muss ich lachen, ja. Das hast
leichter
du mir geschickt.
Sind's nicht. Also ich dachte gar nicht. Natürlich auch wieder nicht geworden.
Nee, das ist ja völlig absurd. Also hat der Henrik mir irgendwann so eine Nachricht geschickt, so eine WhatsApp geschickt. Und da habe ich da diese Normen geöffnet und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also da packen die jetzt noch mal ein paar Minuten drauf. Also das ist ja völlig, völlig absurd. Jetzt waren es irgendwie bei dem, also Marathon-Männer, Olympianorm war ja jetzt 208,10 und jetzt ist es, wie schnell? 207 oder was? Glatt oder noch schneller, ne? 206,30 ja, oder wie viel waren es?
206,30 und ich glaube bei den Frauen 223,30. Da wurde noch mal mehr draufgepackt. Klar, die Norm galt tendenziell als ein bisschen einfacher als die Männernorm. Mittlerweile haben sie jetzt da auch gegen gearbeitet. Ich glaube, vorher war sie ja 226,50 oder irgendwie so in dem Bereich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jetzt haben sie die auch nochmal eben um 3 Minuten verschärft, die Männernorm. Dann muss man fast schon sagen, nur um, was ist es, 1:40 oder sowas. Aber eben auch im Bereich,
auf der anderen Seite,
im Bereich, wo einem auch schwindelig natürlich wird. Aber der Hintergedanke ist da natürlich, dass eben nicht mehr so viele Leute die Norm erfüllen sollen, sondern dass dieses World Ranking eben die Bedeutung bekommt, die die Funktionäre gerne hätten. Das heißt, es sollen sich eben nur noch einige Athleten über die direkte Qualifikation qualifizieren und eben andere dann über dieses Punktesystem. Und deswegen wurde eben nochmal so massiv angezogen, weil die sich das Gleiche eben auch schon gedacht haben, jetzt im Hinblick auf Paris. Da haben sie die Normen ja auch schon auf 2.810 gesetzt und eben auch gedacht, ja okay, das schafft jetzt dann aber auch wie ich nicht mehr diese breite Masse. Und da wurden sie ja wieder eines Besseren belehrt. Sogar ich habe es geschafft, was ich auch nicht für möglich gehalten hätte. Jetzt haben sie da eben nochmal drauf gesattelt.
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe ein Déjà-vu. Wir haben uns hier schon unterhalten über diese absurde Olympianorm. Du erinnerst dich. Und jetzt sitzt du selber hier und hast sie mit einer Minute sozusagen unterboten. Ich lache mich kaputt, wir werden hier wieder sitzen und du hast diese 2:36 im Sack und fährst zur WM. Henrik Pfeiffer, ich bin gespannt. Also irgendwie erfüllt es ja dann doch den Zweck, wenn dann so viele Athleten diese Normen knacken, oder? Also
ja, das kann man so sehen auf jeden Fall. Was allerdings die Schattenseite ist, dass wenn die Normen halt immer weiter verschärft werden, auch die Kadernormen weiter verschärft werden. Und auch da habe ich schon jetzt mehr als nur Gerüchte gehört, dass da auch nochmal deutlich eine Schippe draufgepackt wird auf die eh schon knüppelharten Kadernormen. Und das bedeutet halt, wenn du dieses Risiko gehst, diese Norm anzugreifen und es einfach mal nicht schaffst, dann kriegst du halt eben auch nochmal 1, 2, 3 Minuten drauf, weil du hinten raus dann platt bist. Und dann verpasst du halt in der Regel auch die Kadernorm und dann droht dir halt direkt komplett, dass deine Existenz auf dem Spiel steht. Und das ist natürlich der Mist daran.
Okay.
So, ne? Also ich bin der Letzte, der sich vor einem risikoreichen Marathon verschließt. Aber wenn du weißt, wenn du das machst, das Risiko, und es einfach dann nicht klappt, dass du dann direkt deinen Kaderstatus los bist, das ist der große Haken, über den haben wir ja schon auch im letzten Jahr gesprochen.
Okay, das ist bitter. Ja, ja, klar. Ne,
als es um Berlin-Marathon ging, ne, wo ich eben auch überlegt habe, greife ich jetzt Olympianorm an oder versuche ich nur in Anführungsstrichen Kadernorm zu rennen? Und das Gleiche passiert jetzt natürlich auch wieder, nur auf noch höheren Level. Ne, das heißt, wenn ich jetzt auf 206,30 angehe und dann vielleicht bis Kilometer 35 auf Kurs bin, dann aber sterbe, und dann vielleicht bei 2,850 oder 2,9 ankomme, dann bedeutet das, du bist raus aus dem Kader und hast vielleicht noch eine weitere Chance im Herbst oder so. Und dann lass da eben auch mal irgendwie nicht perfektes Wetter sein, dann bist du raus, dann ist deine Existenz verloren, dann bin ich aus der Bundeswehr raus und dann, ja, dann kannst du überlegen, ob du noch weitermachst im Sport oder nicht. Ne? Also so ernst ist das Ganze, was dann da dranhängt. Und das ist die Schattenseite, die ich halt eben schon so lange kritisiere, auch am Verband, dass man da eben nicht ein bisschen mehr Augenmaß hat, weil, wie gesagt, solange es gut geht, klar, sieht man dann eben tolle Erfolge. Aber wenn man mal wirklich einen in den Sand setzt, ne, oder wenn ich so ein Rennen erwische wie jetzt in Lissabon, halt eben nicht im Halbmarathon, sondern im Marathon, da machst du nichts, hast du keine Chance mehr, auch nur in die Nähe von so einer Zeit zu kommen. Aber du kannst halt einfach auch nichts dafür. Ne? Und das ist natürlich schon scheiße.
Das ist halt auch, es hat auch das Ding, wo ich eben hier lange über meine 1500-Meter-Rennen geschwafelt habe, da kannst du halt jede Woche ein Rennen abliefern, ne? Und beim Marathon hast du eben nur wenige Chancen im Jahr. Das ist halt das Ding, ne? Ich muss noch einmal kurz zurück zu Lissabon, weil mein Papa mich nochmal fragte, es war ja sehr warm, warum hast du trotzdem diese Dinger an da, deine Stützen am Oberschenkel und auch an den Armen? Das fragen sich ja einige, auch unsere Zuhörer.
Ja, ist gut, dass wir das nochmal in die Folge aufnehmen, weil ich hatte zu diesen Oberschenkel-Sleeves tatsächlich jetzt sehr oft auch Nachrichten bekommen, immer gesagt, wir greifen das in der Podcast-Folge auf. Da habe ich mich wie ich mit angefreundet mit den Sleeves, sowohl was Arme als auch Oberschenkel angeht. Ist ein Produkt, was ich über die Sporthilfe bekommen habe.
Sleeves nennt man sie.
Sleeves heißt das, genau. Es ist ein medizinisches Produkt, was vor allem Kompression dir gibt. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie meinen Laufstil verbessert und mir Stabilität verleiht. Und finde es halt angenehm. So, ne? Also ich habe nicht mal irgendwie einen Sponsorvertrag oder so, sondern verwende das halt, weil ich unbedingt das auch möchte. So, ne? Also das ist da wichtig zu sagen vielleicht auch. Ne? Also ich müsste die jetzt nicht anziehen, aber ich habe das Gefühl, dass es mir hilft und dass ich, wie gesagt, durch diese Kompression eben einfach besser damit zurechtkomme. Und genau, ich habe sie viel im Training angehabt, hatte sie auch schon in Leverkusen getragen und eben jetzt auch bei dem Rennen hier und habe eigentlich auch vor, das in Zukunft zu machen. Und das hat nicht so eine große Auswirkung auf die Temperatur. Also es hilft dir, wenn es kalt ist natürlich, ne, dann sind die Ärmlinge ganz cool, weil die eben auch dann ein bisschen die Kälte dir fernhalten. Aber andersherum ist es jetzt nicht so, wenn es wärmer wird, dass sie dir dann irgendwie das Gefühl geben, als würdest du einen Longsleeve tragen, sondern du kannst dich natürlich super gut nass machen oder auch Eis reinstecken. Das darf man nicht unterschätzen. Und dann kannst du dich damit sogar noch aktiv kühlen. Also habe ich jetzt hier auch gemacht. Tatsächlich dann, dass ich die immer nass gehalten habe und das hat mir echt auch ganz gut getan, mit der Hitze hier ein bisschen besser zurechtzukommen. Aber vor allem geht es mir um die Kompression. Ich habe eben das Gefühl,
aber auch
ich
bin ein bisschen, am Arm? Also,
am Arm auch.
Ne, auch oben, ja?
Ich habe das Gefühl, dass ich aufrechter bin und dass mir das wirklich gut tut in der Hinsicht. Also ich fühle mich wohler mit als ohne und deswegen trage ich die jetzt aktuell und habe es jetzt auch vor, in Zukunft zu machen. Also wenn es wirklich richtig glühend heiß ist, dann würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Aber jetzt war es halt einfach nur unangenehm warm. Auch leistungsmindernd warm, aber jetzt nicht so glühend heiß. Aber ich glaube tatsächlich, dass das beim richtigen Hitzerennen auch sogar positiv sein kann, weil du dann wirklich Eis auch drunter stecken kannst. Und das ist eigentlich ganz geil, ne? Weil das hast du sonst natürlich nicht so einfach die Möglichkeit. Deswegen, da experimentiere ich noch ein bisschen weiter mit. Aber ja, mir geht es weniger um Kühlung oder um Wärme, sondern vor allem um die Kompression.
Hör mal, ich habe mich gefragt, wäre Frankfurt eigentlich keine Option gewesen? Ich meine, das Feld war jetzt vorne nicht so super dicht, so stark besetzt, aber dieser Frankfurt-Halbmarathon, da ging es ja auch ganz gut zur Sache. Ich habe gesehen, in 62:46 ging der vorne weg, anscheinend so ein Sprintrennen, der erste, zweite in einer Sekunde getrennt, also 62:46 und 62:47. Das wäre eine Gruppe gewesen, Hendrik.
Er hätte ja auch nicht gereicht, ne? Da hätte ja noch eine Minute gefehlt. Aber ich glaube, das Wetter hätte mehr gepasst, das stimmt. Aber ich hatte das Rennen gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das da war. Aber man kann schon sagen, können wir die Folge...
Moment, Hendrik, stopp. 2, 1, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Live. Hendrik, mein Lieber, die Uhr springt um 0 Uhr. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, lieber Hendrik. 31.
Ja, vielen Dank. Also ein besonderer Moment hier im Podcast auf jeden Fall. Hatte ich auch noch nie gehabt, dass wir da mit dem Podcast reinfeiern.
Leute, live feiern wir gerade rein. Hendrik, hör mal, jetzt mal scheiß auf das Ergebnis. 31, du hast Geburtstag. Top. Also ich meine, das letzte Lebensjahr war doch super. Du wünschst dir jetzt, denke ich mal, die EM-Quali, oder?
Ja, die würde ich nehmen, aber ich bin vor allem natürlich auch Marathonläufer. Also ein toller Marathon ist mir auch oft eine Menge wert. Aber in dem Fall, jetzt würde ich natürlich ganz gerne Nationaltrikot einmal sein in diesem Jahr noch. Vor allem, weil es mit Olympia eigentlich schon vom Gefühl her irgendwie verdient gewesen wäre. Aber jetzt wahrscheinlich dann eben nicht klappen wird. Und deswegen wäre das schön, wenn es noch klappen würde. Nehmen wir als
Wunsch. Ach, 31, wenn ich nochmal so ein Jungspund wäre. Mann, das ist toll. Was wäre das schön, super. Ja, da müssen wir noch feiern, das holen wir nach. Da machen wir mal zusammen Radler auf, oder, würde ich sagen.
Das klingt gut.
Ja, an meinem Geburtstag, das haben wir ja gesagt, das ist dann der 4. Mai und dann laufen wir zusammen im hier Alpe d'Huez der Cityläufe. Ja, super.
In Bocholt, genau.
Also in Bocholt zurück nochmal ganz kurz, Frankfurt, den hast du gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte den auch nicht auf dem Schirm, bin dann aber drauf angesprungen, weil unser Hörer, der Andi, das ist ja ein Spitzentyp, hast du gesehen, was der gemacht hat mit dem Trikot?
Ja, geil. Also das war eine besondere Ehre.
Geil, ne?
Ja, das sind wir tatsächlich Trikotsponsor schon geworden.
Also Andi ist ein Wahnsinnstyp. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, Andi kommt aus dem Harz, hört uns regelmäßig. Er arbeitet bei der Bahn, da kann man jetzt den ein oder anderen Witz verkneifen bei uns. Ich bin ja, Streik ist ja mein zweiter Vorname. Ich habe ja so viel jetzt über den Streik berichtet, aber gut, es geht um den Andi. Der Andi ist ein Funzkerl und Andi hat ein Trikot entworfen. Wir haben es gepostet, einer rennt, einer hinterher, der Laufpodcast. Da hat er sich ein Lauftrikot gemacht und ist mit diesem Lauftrikot heute in Frankfurt 1:35 gelaufen. Bestzeit und genau das, was er sich vorgenommen hat.
Herzlichen Glückwunsch.
Andi, Glückwunsch. Ja, Spitze.
Top, ja. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, ne, mit Frankfurt. Also das könnte auch der Folgentitel sein. Man kann sagen, auf falsche Pferd gesetzt, weil ich glaube, die ideale Wahl jetzt gewesen wäre heute weder Frankfurt noch eben Lissabon, sondern Lille in Frankreich. Da hat nämlich auch ein Rennen stattgefunden.
Ah.
Und eins über 5, 10 und Halbmarathon. Ich glaube, ein Halbmarathon, ja, wär das auch vom Wetter her wahrscheinlich eine ziemlich gute Wahl gewesen. Auch einige Leute im 61er-Bereich gelaufen. Aber das Highlight, das hat Jimmy Gressier gemacht. Der ist Europarekord gerannt über 10. Und zwar 27.07, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, auf der Straße. Boah. Das war auch schon ein richtiges Brett, was er da gemacht hat. Und auch einige wirkliche Weltspitze-Athleten hinter sich gelassen. Also in Lille scheint man auch ziemlich schnell laufen zu können. Ist ein Rennen, was ich mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr auch mal in meinen Kalender eintrage. Und ich glaube, es wäre die bessere Wahl gewesen, nach Lille zu fahren, als nach Lissabon an dem Tag.
Also ich kann dir sagen, dass du auf jeden Fall den Königsforst-Marathon hier bei uns neben Köln sozusagen, das angrenzende Waldgebiet am Flughafen Köln-Bonn, der hatte Premiere, 50 Jahre Königsforst-Marathon und den hättest du wahrscheinlich, Hendrik, gewonnen. Der Sieger hatte eine 1:16:04, Timothy dann, Engel aus Bonn. Also ich habe es hier gerade vorliegen, das muss man dann auch mal hier vorlesen und würdigen. Also der Timothy Engel, der hat gewonnen in 1:16, dann Sebastian Leins von der LG Sieg in 1:16:13 und dann Maximilian Schimanski, prominenter, cooler Name, auch eine 1:16 aus Düsseldorf. Auf jeden Fall ein Urgestein der Marathonläufe. Ich glaube, unser Kumpel Dominik Fabianowski ist da tatsächlich alleine im Königsforst die Wellen hoch und runter durch den Wald schon mal eine 2:19 oder eine 2:20 gerannt beim Marathon. Also das war jetzt nur hier das Halbmarathon-Ergebnis. Es findet aber auch ein Marathon statt im Rahmen der Veranstaltung. Der ging weg knapp unter 3 Stunden. Und dann gibt es da noch so einen Ultramarathon, habe ich mir eben mal angeschaut, 63,3 Kilometer. Der ist vorne gewonnen worden mit 4 Stunden 46, aber das Interessante, den zweiten Platz bei diesem Ultra hat eine Frau belegt mit 4,56, also gesamt den zweiten Platz. Ja, ja. Eine 30-jährige Dame, ey, Jahrgang 91, da habe ich auch gedacht, welche 30-jährige Frau hat Bock, einen 63-Kilometer-Lauf zu machen und dann auch noch zu gewinnen, aber anscheinend, ja, Joana Thalmann, so heißt sie.
Ja, der Königsforst, der bringt einige Talente zum Vorschein. Also für Dominik Fabianowski ja das Heimspiel schlechthin. Ich habe mit ihm ja auch schon unglaublich viele Kilometer da in den Wald zurückgelegt. Ja. Und das ist auch ein cooles Trainingsgebiet. Also immer, wenn ich in Köln bin, dann bin ich früher oder später eben auch immer im Königsforst wieder unterwegs. Ist schon, also wie ich eins der schönsten Laufgebiete, die ich so kenne, bundesweit auch. Ne? Also auch teilweise auch sehr profiliert, ganz, auch ganz schön. Also macht echt Spaß.
Genau. Ich habe ja mit Esther früher da auch Tempoläufe gemacht. Ne? Wir sind ja mit unserem alten Trainer Henning von Papen im Winter regelmäßig da in die Ecke gefahren und sind dann da im Königsforst einen Berg hochgelaufen. Also Berg, ne? Für alle, die jetzt eher aus den richtig hügeligen Regionen kommen, ist das kein Berg, aber ein ordentlicher Hügel. Und da kann man schon, genau, eine profilierte Runde hinlegen. Also ein tolles Gelände. Ich wusste übrigens auch lange Zeit nicht, dass es Rotwild, also wirklich starkes, großes Rotwild im Königsforst gibt. Ja, da lebt halt Rotwild. Also das ist hier direkt vor der Tür, also vor den Toren Kölns, der Königsforst. Eine tolle Ecke. Ja, der Jochen Baumhof, muss man auch mal hier kurz erwähnen, der ist da mittlerweile der Organisator, der ist ein alter Laufhase und das ist natürlich immer nur mit solchen Leuten möglich, ne, die da jahrelang brennen für die Sache einfach und motiviert das Ganze auf die Beine stellen und organisieren und so. Also sei mal nur kurz erwähnt, der Jochen, ich kenne ihn auch schon seit der Schülerzeit, der ist da ohne Ende aktiv und unterwegs. Also toll, dass es so Leute gibt und dass dann solche Veranstaltungen, solche Institutionen auch weiter aufrechterhalten werden und klasse. Glückwunsch auf jeden Fall.
Eine Institution im Laufsport, die war heute auch unterwegs. Es ist eine ganze Menge passiert. Also wirklich sehr, sehr viele Ergebnisse, die wir heute hier im Podcast haben. Aber es ist wirklich auch viel passiert. Und Kenenisa Bekele ist gelaufen. Vor seinem London-Marathon. Ne? Also da kommen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen mehr nochmal zu. Schauen uns da das Feld in London an. Aber so viel sei gesagt, Kenenisa Bekele steht auch auf der Liste für den London-Marathon. Oh. Und der ist heute in New York gelaufen, den Halbmarathon. Also ich kann sagen, ich war auf jeden Fall schneller. Ich war auf jeden Fall schneller als Kenenisa Bekele im Halbmarathon. Er ist eine hohe 63er Zeit gelaufen. Da schauen schon viele immer natürlich genau hin, ne? Weil das ist ja eine unfassbare Wundertüte. Ja. Ne? Er ist ja mittlerweile auch schon über 40, hat den Masters-Weltrekord gebrochen, ne? 2 Stunden 4 ist er gelaufen. War es in Valencia, ne? Ich glaube, im Dezember. Und da war natürlich jetzt, oder ist natürlich jetzt eine große Spannung drauf, wie er dann nach dieser 204 jetzt nochmal nachlegen kann, im höheren Läuferalter. Und Halbmarathon, hohe 63er Zeit.
Junge.
Lässt sich noch nicht so richtig in die Karten gucken, habe ich das Gefühl.
Der hat dich auf dem Zettel, pass mal auf. Der weiß, Henrik Pfeiffer steht auch an der Startlinie. Ja, hör mal, mein Lieber, das musst du jetzt nochmal eben ausführen. Du sagst das hier so lapidar an deinem Geburtstag. Ja, da kommen wir in der nächsten Folge. Leute, wir müssen gleich in die Kiste. Ich bin todmüde, ich muss morgen raus. Ich habe übrigens gestern nochmal 2-3 Gläser Wein getrunken und habe auch nicht ganz so lange geschlafen, muss morgen arbeitstechnisch abliefern. Deshalb natürlich ruft gleich das Bettchen, aber so viel müssen wir einfach noch hier jetzt einfach an Kraft aufbringen, um über diesen Marathon zu sprechen. Henrik, du bist in diesem Feld, du startest dort in London, das ist doch super. Vielleicht erzähl mal, seit wann weißt du das, seit wann steht das fest und das ist doch eine Riesenehre für dich, oder?
Ja, weiß ich schon ein bisschen länger, aber in dem Fall ist tatsächlich so, das ist super spektakulär für mich, ne? Ein toller Major-Marathon, mein vierter Major-Marathon wird das, aber der Fokus, der liegt schon in diesem Jahr klar auf dem Halbmarathon, das muss ich sagen, also diese 3 Shots, die ich jetzt habe in Lissabon, der ist jetzt leider, sag ich mal, nicht ins Schwarze getroffen, aber Berlin kommt dann eben noch und eben mein Heimspiel beim ADAC-Marathon in Hannover, die Halbmarathonstrecke, das sind meine beiden Chancen, eben ins Team zu kommen. Und das ist nicht ganz einfach, weil das hintereinander weg alles ist. Ne? Also ich habe Berlin, eine Woche später dann den Halbmarathon in Hannover und dann noch eine Woche später den London-Marathon. Das heißt, ich muss mit meinen Kräften ein bisschen haushalten und fokussiere mich dann schon vor allem auf die Halbmarathons. Will dann aber mit dem, was im Tank ist, eben nochmal gucken, wie ich mich im London-Marathon dann eben behaupten kann. Ich habe eben zum Glück diese Zähigkeit und Fähigkeit, dass ich relativ viele Rennen eben auch gut verkraften kann. Und ja, wollte mir das dann auf keinen Fall nehmen lassen, diese Gelegenheit, weil du kommst wirklich nicht so leicht rein in diese Felder. Ja, und deswegen schaue ich mal. Also wir können ein bisschen ausführlicher auch in der nächsten Folge noch darüber sprechen. Das Feld ist ja bekannt gegeben worden schon. Da wimmelt es natürlich auch wieder von Top-Athleten. Aber ja, Kenenisa Bekele sticht da natürlich mit seinen Erfolgen, die er errungen hat, noch mal ein bisschen hervor, auch wenn er jetzt natürlich nicht mehr in dem allerbesten Alter ist oder ne, an diese Form von 2 Stunden 1 da anknüpfen kann. Aber ist auf jeden Fall super spannend und ich bin mal auch gespannt, ja, ob ich da halbwegs mitteilen kann oder nicht. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine klasse Motivation, oder? Wenn du jetzt sowas liest, dass er sozusagen eine hohe 63 gelaufen ist, klar, und dann diese 204 und dann, ich kann mir schon dein Gedankenspiel vorstellen, also das ist doch super, wann hat man mal so eine Möglichkeit, ja, vielleicht Schulter an Schulter mit Kenny Bekele da durch London zu rennen und zu rasen, also.
Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr cooles Event, aber bis dahin habe ich noch eine ganze Menge Holz vor mir, wichtige Rennen dann mit Berlin und Hannover.
Schade,
aber was auch spannend war, ne, um nochmal bei New York zu bleiben, Es gab jemanden, der war 3 Minuten vor Kenisa Bekele mit einer 60er Zeit. Und das ist auch ein alter Bekannter mittlerweile von uns, Suher Talbi. Das ist der, der Houston gewonnen hat, der mich da ganz am Ende nochmal abgefangen hat. Und das hat mich dann auch schon gefreut zu sehen, ne, weil, sag mal, wenn der eine 60 rennen kann, dann sollte ich zumindest auch eine 61 schaffen.
Ja, stark. Ja, hör mal, das ist ja, ja, du, das ist ja dann jetzt ein richtig gutes Wochenende doch noch geworden. Hör mal, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was nimmst du mit? Die ganzen Leute, die Top-Leute in Lissabon haben eigentlich 2 Minuten über ihrer Wunschzeit, aber auch über ihren Fähigkeiten abgeliefert. Das heißt auch du, eigentlich ist eine 61-30 also drin. Dann guck dir an, ja, Henrik, oder? So müssen wir es doch sehen. Passend zum 31. Geburtstag, ne? Also diese 1, das ist doch irgendwie 61, 31, das muss doch irgendwie greifbar sein. Also das traue ich dir zu. Und dann in London, ich finde schade, dass Queen Mom das nicht mehr erleben kann, ne? Also Gott hab sie selig, aber das wird doch eine Ehre da. Hör mal, rund um Buckingham Palace. Ja, also.
Ich würde sie nehmen, auf jeden Fall.
Hast du mitgekriegt mit diesem Foto, ne? Wie ist da eigentlich der Stand der Dinge? Ich habe es dann nicht mehr verfolgt mit der Kate. Also geht's ihr jetzt schlecht? Geht's ihr besser? Was wurde da retuschiert? Ist auch völlig egal. Ich kam jetzt nur wegen London drauf.
Da ist dein Arbeitsauftrag für morgen. Da kannst du den nächsten Newstime-Bericht wieder drehen.
Nee, das ist richtige, wir machen seriöse Nachrichten und das Nee, das kannst du woanders hier angucken. Naja gut, ich habe jetzt ausgeholt hier. Ja, interessant, dass der Typ, entschuldige, hab seinen Namen gerade vergessen, dass er 60 Minuten gerannt ist. Also das war ja, also wirklich, hat ja nicht viel gefehlt, ne, in Houston. Der kam von hinten, also klar, im Prinzip war das ja auf Augenhöhe mit dir.
Nö, ist gut. Auf jeden Fall, 2. Platz in New York ist auf jeden Fall schon ein Wort. Also ist auch ein Rennen, was ich sehr gerne mal laufen möchte. Ja, man muss halt irgendwie das Positive hier rausziehen aus der ganzen Sache. Ist schon so, dass ich jetzt auch eher schlecht gelaunt als gut gelaunt zurückgekommen bin, muss ich schon sagen. Ne, weil du willst es dann halt auch am Ende irgendwie haben, das Ding. Und klar, ne, lass es jetzt in Berlin nochmal richtig windig sein und fies sein, dann gehen dir so langsam aber auch die Optionen flöten. Deswegen müssen wir jetzt alle hoffen, dass irgendwie am 7.4. in Berlin dann einer der gnädigen Apriltage sein wird. Und dann wird das schon klappen.
Das wird schon passen. Und ich meine, du hast jetzt so viele tolle Nachrichten immer wieder von Woche zu Woche. Und wir natürlich hier im 2-Wochen-Rhythmus. Ach Mensch, jetzt ist einmal so ein Rennen, das ist halt so, ne? Wetter gehört dazu und mal gewinnst du, mal verlierst du, ne? Seit der Kölner.
Wir
hätten immer Jod gegangen.
Jod bevor wir zu unserem Gast so heißt kommen, Schmitti, ja, wir haben ja noch einen kleinen Goodie gleich für euch. Habe ich noch einen Hörtipp und einen Sehtipp für euch. Ich war nämlich auch noch mal zu Gast beim Sweat Elite Podcast, auf Englisch in dem Fall. Aber da ging es noch mal, wie ich, ganz detailliert um die Vorbereitung sowohl auf Berlin als auch auf Houston. Ne? Da war der sehr interessiert dran. Und so ein bisschen ja generell, was für eine Rolle spielt, in seinen Körper hineinzuhören, wie man eben eine Vorbereitung auch planen kann. Ja, fand ich eigentlich eine ganz coole Folge. Falls euch das interessiert, verlinken wir euch die Ausgabe mal bei uns in den Shownotes. Könnt ihr unten einfach auf den Link klicken. Und es gibt einen Vlog aus Kenia, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, hatte ich bei Instagram auch tatsächlich mal gepostet. Da habe ich, oder gemeinsam, vor allem Esther hat da gefilmt fleißig, um euch immer ein bisschen genauer da mitzunehmen, wie das aussieht, wenn man da morgens aufsteht, rausgeht und dann mit dem öffentlichen Matatu da runterfährt, diese Bumpy Road, ne, diese Straße nach Eldoret und dann im Stadion da eben trainiert, dann wieder hochfährt, wie das mit den Kindern ist, denen man da begegnet oder wenn man da in den lokalen Geschäften einkaufen geht, haben wir relativ detailliert das Ganze gefilmt und als Vlog zusammengeschnitten. Und wenn euch das interessiert, auch das verlinken wir euch in den Shownotes, habe ich bei YouTube hochgeladen, könnt ihr gerne mal reinschauen.
Ja, ich habe reingeguckt, schöne Bilder und so viel Zeit muss sein, weil wir natürlich nicht nur Profis hier, natürlich sind wir alle irgendwie auch Profis, aber wir rennen nicht so schnell wie du. Ich laufe ja auch wieder. Ne? Ich habe, und da kann ich einiges noch erzählen, auch in den nächsten Wochen natürlich. Ich werde jetzt wieder weiter anfangen, aber es lohnt sich, in den Körper reinzuhören. Also ich bin jetzt 2,5 Wochen nicht gelaufen, 2,5-wöchige Laufpause gemacht, die auch gar nichts mehr gepostet und habe dann ganz langsam wieder angefangen, habe mich in der Zwischenzeit so ein bisschen alternativ fit gehalten und habe tatsächlich das Radfahren im Fitnessstudio für mich entdeckt, ne? Auf so einer, ja nicht Rolle, wie nennt man das, auf so einem Ergometer. Das hat mir am Anfang überhaupt keinen Spaß gemacht. Mittlerweile macht es mir richtig Spaß. Jetzt hab ich die 6., 7. Einheit oder glaube ich irgendwie hinter mir gehabt und ich habe mich da richtig gut eingefunden, habe da jetzt auch mal ein paar Intervalle getreten und so ein bisschen mit Dampf gefahren, immer dann nach dem Puls so ein bisschen geschaut und nach dem Gefühl und ne, ich meine länger als eine Stunde am Stück, ich glaube das längste war irgendwie 1 Stunde 15, halte ich das nicht aus, kann das aber wirklich nur allen ans Herz legen, die vielleicht auch Probleme haben mit Bändern, mit Muskeln, mit keine Ahnung, dass man das einfach mal ergänzend natürlich einbringt und da werden wir auch nochmal ausführlicher zu sprechen, weil ich finde es wirklich interessant, ergänzend, aber auch vielleicht mal 1-2 Wochen einfach mit dem Laufen rausnimmt und man nur Rad fährt. Als Grundlagentraining eignet sich das hervorragend und ich bin jetzt wieder auf dem Läufen. Ich habe das ganz langsam gemacht und versucht diesmal mit Köpfchen zu steuern, nicht direkt mit der Brechstange. Ich bin das erste Mal wieder gelaufen, 15 Minuten, wirklich nur 15 Minuten und habe da gemerkt, oh, so leicht fängt es wieder an zu zwicken in der Wade. Hab dann sofort aufgehört, habe mich noch eine Stunde aufs Rad gesetzt. Nächsten Tag Pause, leichtes Stabi-Training gemacht. Am übernächsten Tag 5 Kilometer am Stück gelaufen. Danach wieder aufgehört, bisschen Gymnastik gemacht, wieder aufs Rad gegangen. Und das dann so weit kombiniert, dass ich jetzt zuletzt am Wochenende 45 Minuten wieder am Stück gelaufen bin, ganz langsam. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, wie schlecht eigentlich so mein Gefühl, klar, woher soll es kommen, also wie schnell die Form wieder verschwindet, ihr kennt das alle und wie platt ich war nach 45 Minuten lockerem Joggen, also ich bin 5,20er, 5,25er Schnitt gelaufen und hatte teilweise einen Puls von 150, also ich war richtig im Sack.
Ja, aber es kommt, ne? Dann, du weißt aber auch und, selber, dass es dann aber ja, auch nach 2 Wochen auch wieder schnell da ist.
Genau, und diese Kombination, das werde ich jetzt echt beibehalten. Ich habe dann nach den 45 Minuten Laufen, habe ich mich kurz umgezogen, ein trockenes T-Shirt an, habe mir noch einen Podcast angemacht, man könnte auch einer rennt, einer hinterher, sich da noch irgendwie auf die Ohren schmeißen und habe mich nochmal 45 Minuten aufs Rad gesetzt. Und das bringt mir echt was. Also das das macht mir irgendwie Spaß, weil das ist ja oft vom Kopf so, wenn du das teilst, das Training, erst das eine, dann das andere, dann geht das irgendwie schneller vorbei und dann hat man nochmal so einen Effekt. Also bei mir ist das so, dann freust du dich nochmal auf was anderes und ach guck mal, jetzt ist die Hälfte schon, jetzt mache ich das noch auf dem Rad und habe dann ergänzend dann auch so ein bisschen Intervalltraining gemacht, ne? Mich so ein bisschen eingefahren und dann 10-mal eine Minute, da kann man ja auch so spielerisch dann schauen, ja, wie es läuft und dann lässt man den Puls ein bisschen knallen. Also das kann ich echt nur jedem ans Herz legen und ja, da bin ich jetzt wieder dabei und werde gucken, dass ich mich jetzt peu à peu langsam wieder rankämpfe.
Gute Nachrichten.
Ja, so sieht's aus. Lieber Hendrik, komm, jetzt feier deinen Geburtstag, ich gehe in die Kiste und du machst ja jetzt noch ein Fläschchen Saft auf mit der Esther und ihr kuschelt noch ein bisschen und zündet ein Kerzchen an.
Naja, die steht hier schon an der Tür und winkt vehement.
Super, ich wünsche dir auf jeden Fall einen richtig schönen Tag morgen. Was machst du, gemütlich mit Familie oder wie sieht's aus?
Ja, wir sind tatsächlich bei meinen Eltern, haben wir auch eine längere Fahrt, aber dann schon von Krefeld noch nach Hannover und auch im Training noch drin, aber dann sind wir nachmittags, abends, da ist auch Timo, Coach Timo dabei und dann essen wir da schön ein bisschen was, grillen. Ja, wird auf jeden Fall ein schöner Tag, freue ich mich drauf. Deswegen, morgen hätte ich beim besten Willen keine Zeit gehabt, die Folge aufzunehmen. Deswegen gut, dass wir es hier in der Nachtschicht gemacht haben. Und dann wird die pünktlich am Dienstag auch wieder online stehen.
Genau, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Gast. Und dann wünsche ich euch schöne Trainingswochen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dir einen schönen Geburtstag. Bleibt fit und alles Gute soweit, oder?
Ja, genau. Wir kommen zum Simon. Simon Zweigler, das ist einer der Gründer von FeelsLike. Und wir haben ja öfter jetzt schon über FeelsLike gesprochen. Jetzt wollen wir mal mit FeelsLike sprechen, dass er auch mal aus erster Hand einen Eindruck bekommt, wer der Kopf oder einer der Köpfe hinter FeelsLike ist. Ne, ihr erinnert euch, drei Produkte, die FeelsLike so besonders macht. Das Muscle-Komplex vor allem, ne, als Massagegel sehr stark geeignet, was eben die Durchblutung auch toll fördert, hat sich mittlerweile bei mir durchgesetzt, gerade auch in Kenia dann den harten Praxistest bestanden. Das andere ist ein Wundbalsam, was auch toll funktioniert. Ne, gerade jetzt auch in der letzten Zeit hatte ich dann schon auch die eine oder andere offene Stelle öfter draufgepackt und das heilt verdammt schnell. Also war ich wirklich sehr überrascht, wie das anschlägt.
Da habe ich noch einen tollen Tipp kurz zum Wundbalsam. Da war ich auch sehr positiv überrascht tatsächlich. Und zwar habe ich echt in letzter Zeit, keine Ahnung, woran das liegt, Probleme mit den Augen so. Also ich immer rund um die Augen, unter den Augen, Augenlid und so mega trocken alles habe. Ne? Ich habe übrigens auch das wäre wieder eine komplett eigene Folge, irgendwie von Jahr zu Jahr mehr Probleme mit, ich glaube, den Frühblühern oder, weißt du, ich kann das nicht beschreiben. Ich habe keine richtige Allergie, aber habe immer wieder, muss ich niesen, mir jucken die Augen, mir brennen die Augen, es ist ein Problem, egal. Auf jeden Fall meine Augen, rund um die Augen sehr trocken und da habe ich jetzt einfach mal dieses Wundbalsam ausprobiert und habe mir die wirklich unter die Augen das Zeug gerieben und über Nacht und so auf die Augenlider. Ey, das hilft wunderbar, wirklich. Also tipptopp. Wahnsinn. Also ja. Und das Schöne ist, es ist ja Wundbalsam, es brennt dann eben auch nicht, ne, wenn das irgendwie an so eine Stelle kommt, die ein bisschen offen ist oder so. Das ist, war hervorragend.
Ja, ist wirklich toll. Super. Funktioniert halt wirklich vor allem für die Zielgruppe der Läufer eben sehr gut und deswegen für uns eben auch ein toller Partner. Und dritte Produkt, super. Kurz nochmal um anzureißen, Night Complex, was eben die Schlafqualität deutlich verbessert. Und was dahinter steckt, wie man so ein Produkt entwickelt, das erzählt euch gleich mit uns gemeinsam im Gespräch der Simon. Hört mal rein, viel Spaß und wir hören uns dann in 2 Wochen. Simon Zweigler ist heute zu Gast. Das ist einer der Gründer von FeelsLike. Von FeelsLike haben wir euch in den letzten Folgen ja schon immer wieder eine Menge erzählt. Und ich kann sagen, FeelsLike, die Produkte haben den Praxistest, den Härtetest in Kenia definitiv bestanden. Und das ist ja ein perfekter Anlass, dass wir einfach mal den Gründer oder einen der Gründer dazu holen und uns ja ein bisschen erklären lassen, was denn eigentlich so dahinter steckt. Und die Frage, die mir immer schon auf den Nägeln gebrannt hat, die ja, wir auch schon gestellt haben, als wir bei euch vor Ort in Köln waren, die ist vor allem, wie schafft man das, dass Luka Modric persönlich eure Produkte nutzt, Simon?
Ja, erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ist mir wirklich eine große Freude und Ehre, hier bei euch zu sein. Ich habe es gerade schon erzählt, tatsächlich mein erster Podcast, in dem ich zu Gast sein darf. Wir sind ja noch ein recht junges Startup, yay. Und ja, dann gleich bei euch ist natürlich ein Rieseneinstieg. Daher danke auf jeden Fall dafür. Ja, Luka Modric, natürlich ein großes Stichwort, um hier reinzustarten.
Er ist verhindert heute, ne? Ganz kurz, er ist verhindert. Du hast ihn natürlich angefragt, sich auch kurz reinzuschalten, aber Luka meinte, hey, Simon, sorry, next time, ne?
Ja, Champions League Vorbereitung, da ist viel los. Ich hole am besten so minimal aus. Also wir sind jetzt mit FeelsLike seit erst 2 Jahren am Markt, noch nicht ganz, und sind tatsächlich vor 2 Jahren auf den Markt gekommen, nachdem wir so gut 2 Jahre lang auch erstmal unsere Produkte überhaupt entwickelt haben, die Marke entwickelt haben und sind vor 2 Jahren auf den Markt gekommen und kannten gar niemanden im Sport, im Leistungssport, weil wir eigentlich eher aus der pharmazeutischen Branche kommen und mussten uns somit erstmal zurechtfinden. Wir wussten aber schon, dass wir sehr besondere Produkte haben, Produkte, die einfach sehr, sehr gut funktionieren und haben erstmal gesagt, okay, um überhaupt die Glaubwürdigkeit zu bekommen im Sportmarkt, müssen wir erstmal versuchen, die Besten der Besten im Sport zu überzeugen von den Produkten. Und wir haben dann geguckt in den verschiedenen Sportarten, wer sind denn so die MeinungsführerInnen, die wir überzeugen möchten, und haben versucht, zu diesen Leuten irgendwie Kontakt zu bekommen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn Wir wissen, Luka Modric ist natürlich weltweit einer der Meinungsführer im Fußball. Ja? Weltfußballer, für alle, die ihn nicht kennen, spielt seit Ewigkeiten bei Real Madrid, hat mehrere Champions-League-Titel gewonnen, war Spieler des Turniers bei der WM. Und ja, natürlich kommt man an den Luka Modric als Beispiel nicht einfach ran, wenn wir dem auf Instagram schreiben. Und das haben wir nicht nur bei Luka Modric gemerkt oder wussten wir das, sondern eigentlich bei allen Top-Athleten, Top-Sportlern kommt man nicht einfach so, bekommt man keine Antwort, wenn man den schreibt. Und wir haben dann aber schnell erkannt, dass unsere Produkte insbesondere auch in der Physiotherapie sich ganz wunderbar eignen. Henrik, du hattest ja jetzt auch in Kenia schon das Produkt zu diesem Test mal an den kenianischen Physiotherapeuten gegeben.
Ja, an den Ben.
Ne? Und der war ja auch, da kommt auch in den nächsten Tagen nochmal ein Video auf Instagram, wo der über die Produkte berichtet. Aber als kleiner Spoiler vorab, auch er war sehr begeistert und so ging uns das mit eigentlich jedem Physiotherapeut, jeder Physiotherapeutin, die Produkte in die Hände bekommen hat, die meinte direkt, okay, das ist, so konnte ich noch nie am Patienten arbeiten. Ja? Also einfach nur von dem, wie sich das Produkt auf der Haut anfühlt, was man für eine unglaublich gute Kontrolle hat auf der Haut. Und dann natürlich die Wirksamkeit der Produkte, die die Behandlung des Therapeuten nochmal unterstützt. Und demnach ging unser erster Weg, haben wir erkannt, muss über die Physiotherapie der Leistungssportler gehen. Und so war es auch im Fall von Luka Modric. Luka hat einen deutschen Physiotherapeuten, Health Coach, der ihn regelmäßig besucht in Madrid. Und diesen Health Coach haben wir auf einer Messe, waren gerade im ersten Jahr auf eigentlich allen möglichen Gesundheitsmessen, um einfach dort die Meinungsführer im gesundheitspharmazeutischen Bereich zu treffen, zu überzeugen. Und dort wussten wir, da ist der Physiotherapeut, der Health Coach von Luka Modric. Und ihn sind wir dann angegangen. Er sagte zum Glück bereits, hey, es redet jeder über euch im Bereich der Physiotherapie aktuell im Leistungssport. Ich kenne euch bereits. Super, dass ihr mich ansprecht. Und er würde direkt, es war ein Samstag, am Montag nach Madrid fliegen. Und wir sollen ihm Produkte mitgeben. Dann stellt er die Luka einfach mal vor. Und haben wir natürlich gemacht. da waren wir nicht mal ein Jahr auf dem Markt. Also ne, für uns allein der Gedanke, dass das was werden könnte. Ich bin auch großer Fußballfan, großer Luka Modric-Fan. Natürlich unglaublich. Und wir haben die Produkte mitgegeben und dann kam direkt am Montag die Nachricht, ja, Luka findet das super. Riecht gut, sieht gut aus. Nutzen kann er es nicht direkt, weil das muss hier erstmal durch die medizinische Abteilung von Real Madrid gehen bezüglich Doping. Und darauf sind wir natürlich vorbereitet. Wir sind ja die erste Marke eigentlich, komme ich auch gleich nochmal bestimmt drauf zu sprechen, die CBD enthält, Cannabidiol, ein Inhaltsstoff aus der Hanfpflanze. Und da gibt es gewisse Doping-Thematiken, die einfach zu beachten sind. Und da wir die ersten...
Ein wichtiger Punkt.
Genau. Und da wir wirklich die erste
Marke... Als wir zum ersten Mal gesprochen haben, ne, war das ja tatsächlich auch ein zentrales Thema, was ich angesprochen habe direkt. Ja. Ne, weil wenn du an die Spitzensportler rangehst, dann ist natürlich das Thema Doping immer ganz entscheidend. Ne, weil das ist ja das, was du als Sportler auch direkt natürlich vermeiden musst und willst. Ja. Und deswegen war das cool, dass ihr da eben auch überzeugende Antworten hattet. Das war für mich ein ganz zentraler Punkt, dass wir das Ganze überhaupt erstmal weiterverfolgt haben, ne? Weil hättest du mich da nicht überzeugen können, dass das nicht wirklich zu 100% verlässlich ist, dann hättest du natürlich schon den Großteil der Spitzensportler verloren. So. Und das war für mich auch sehr, sehr wichtig. Ja,
ganz genau richtig. Und das war bei dir das erste Thema. Und ich sag mal, das ist bei 99% der ProfisportlerInnen, die wir angehen, meistens die erste Frage, wie es um dieses Thema steht. Und weil wir von Anfang an schon bei der Produktentwicklung natürlich wussten, okay, wir sind die erste Marke, die sich mit dem Thema CBD im Sport beschäftigt, war uns natürlich auch bewusst, dass das Thema Anti-Doping bei uns absolut in der DNA des Unternehmens sein muss. Und um das ganz kurz zu beschreiben, für alle ProfisportlerInnen oder für die dieses Thema wichtig ist. Aktuell sind Cannabinoide, also Stoffe wie zum Beispiel THC oder vor allem THC, im Wettkampf verboten. und bedeutet, Sportler, Sportlerinnen, die auf Doping getestet werden und CBD-Produkte nutzen, müssen sicher gehen können, dass in diesen Produkten wirklich nur CBD vorkommt und keine anderen Cannabinoide, weil CBD wurde 2018 von der Dopingliste gestrichen. Also CBD ist komplett erlaubt, sowohl im Training als auch im Wettkampf, aber halt alle anderen Cannabinoide, wie vor allem THC, sind weiterhin verboten im Wettkampf. Und demnach ist es einfach sehr wichtig, dass die Produkte nur CBD enthalten. Und wir stellen das sicher, indem wir einmal schon mal den Grundstoff, der in die Produkte geht, natürlich testen und dann aber das fertige Produkt nochmal in drei verschiedenen Laboren, darunter zum Beispiel auch TÜV Süd, testen lassen und aufzeigen können, guckt mal, hier sind drei unabhängige Labore und alle drei Labore zeigen ganz klar auf, hier ist nur CBD enthalten und wirklich gar kein THC. Und das ist natürlich einmal wichtig für Sportler, für Leistungssportler, aber auch für viele Hobbysportler, private Leute, die, auch wenn das geringe Werte sind von THC in anderen Produkten, da vielleicht auch einfach noch vielleicht ein bisschen Angst vor haben, ne, oder sowas mitbringen. Und für die ist es natürlich auch schön zu wissen, dass in diesem Produkt nur CBD vorkommt. Und diese Frage hat natürlich...
Daran anknüpfen vielleicht die Frage, ne, warum überhaupt CBD? Also was hat euch auf die Idee gebracht, das überhaupt zu verwenden? Ja. Also was für einen Mehrwert hat das? Das ist ja die Frage, die sich auch sehr viele natürlich dann stellen.
Ja, ja. Ja, komme ich in einer Minute. Ich erzähle noch kurz die Luka Modric-Story zu Ende. Die ist nämlich jetzt auch so gut wie abgeschlossen, weil auch Real Madrid hat dann die Produkte testen lassen, hat sich unsere Laborberichte angeguckt, hat dann gesagt, ja, also alles gut. Luka, du kannst sie nutzen. Und ja, dann haben wir natürlich ihm nochmal mehr Produkte geschickt und ja, nach ein paar Monaten kam dann die Nachricht, hey, Luca nutzt die Produkte jeden Tag, ist absolut begeistert, es macht wirklich einen riesen Unterschied bei ihm und als Dankeschön dafür, was wir ihm wirklich nochmal für einen Mehrwert geben, möchte er uns ein Foto zur Verfügung stellen, was wir komplett nutzen dürfen, also unglaublich für uns. Also da war ich echt einige Tage in einem absoluten Freudestrauma.
Und das halt so junges Unternehmen, ne? Das ist schon
krass. Also völlig. Und nochmal ganz kurz, bevor du natürlich auf die, was Henrik gerade meinte, CBD, warum, wieso, weshalb. CBD. Ganz kurz, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Es ist ja nicht so, dass ihr irgendeinen Investor gefunden habt, der jetzt mit Geld den Markt überspült und sozusagen an die Physiotherapeuten rangeht und denen irgendwie Geld mit dazu gibt. Das fand ich halt oder war für mich entscheidend, weil ich bin, wie gesagt, auch skeptisch und ihr habt ja tatsächlich das Produkt sprechen lassen und nicht irgendwie Kohle im Hintergrund. Ne? Das heißt, ihr seid ja wirklich dahin gegangen mit eurem Gel, kannst du gleich alles detailliert beschreiben, was da drin ist und habt gesagt, hier, das haben wir jetzt und probiert mal und dann fanden die das cool, ohne dass ihr da jetzt noch einen Check irgendwie beigefügt habt. Ne? Das ist ja das Entscheidende.
Das Produkt hat für sich gesprochen, ja, und im Leistungssport, wenn etwas gut ist, haben wir gemerkt, spricht sich das natürlich schnell rum. Die Leute sind sehr gewillt, auch das weiter zu empfehlen, wenn man ihnen hilft. Genau, warum ist das so gut? Warum macht CBD in diesem Bereich so viel Sinn? Aber warum ist es bei uns auch mehr als das? Also vielleicht kurz, ich habe ja kurz angedeutet, wir kommen ursprünglich eher aus dem pharmazeutischen Bereich und konnten da vor allem schon ein paar Jahre lang, jetzt schon seit 5 Jahren, sehr viel Erfahrung vor allem im pharmazeutischen Cannabis-Bereich sammeln. Da hat einer meiner Mitgründer, also wir sind zu dritt und einer meiner Mitgründer hat vor 5 Jahren eine pharmazeutische Cannabis-Firma gegründet und dort hatte ich damals vor 5 Jahren als erster Mitarbeiter auch angefangen zu arbeiten, nachdem ich auch meine Bachelor-Thesis in dem Bereich geschrieben hatte vom pharmazeutischen Cannabis und diese Firma ist mittlerweile, Firma Cannafloss, eigentlich so die führende Firma im pharmazeutischen Cannabis-Bereich, im Bereich Forschung und Entwicklung. Bedeutet nicht wie andere Firmen, gehen die darauf, irgendwie viel zu verkaufen an Apotheken, sondern gehen wirklich in die Studiengestaltung und Durchführung in diesem Bereich und in die Forschung. Und demnach hat die Firma Cannafloss mit eigentlich die renommiertesten Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen und ForscherInnen in diesem Bereich. Und mit diesen Menschen gemeinsam konnten wir halt über ja, die letzten 5 Jahre unglaublich viel herausfinden. Und nicht nur über THC, was natürlich in dem Bereich auch eine Rolle spielt, sondern auch viel über CBD, was gerade im pharmazeutischen Bereich auch sehr viel eingesetzt wird, für verschiedenste Indikationen. Und wir haben einfach in dieser Zeit gemerkt oder auch ja, ganz klar gesehen, dass CBD gerade im Sport super interessant ist, weil es eigentlich alle Bereiche abdeckt, die für die Regeneration wichtig sind. Ja? Und das heißt, es gibt immer mehr Studien, die darauf hindeuten, dass CBD Entzündungen hemmen kann, dass es Schmerzen lindern kann, dass es den Schlaf fördert, bei Muskelverspannungen hilft, ne? Und gerade durch diesen Entzündungsfaktor natürlich extrem die Regeneration auch beschleunigen kann, ja, weil das ist natürlich der Hauptpunkt im Bereich der Regeneration, aber natürlich auch der Schlaf. Und wir haben dann viel in die USA auch geschaut. Ich bin selber super sportpassioniert, verfolge eigentlich jede Sportart und natürlich auch die US-Sportarten und habe da dann auch gesehen, ach krass, in den USA ist das schon komplett etabliert. Also da geben Spieler aus der NBA, NFL, NHL an, dass da eigentlich schon 70-90% aller Spieler CBD-Produkte nutzen für ihre Regeneration. Und dann haben wir hier in Deutschland gesehen, so richtig ist das hier in Deutschland und Europa noch nicht angekommen und es gibt eigentlich auch keinen seriösen Anbieter. Und haben dann gesagt, okay, CBD macht so viel Sinn im Sport, lass uns doch in diesem Bereich was entwickeln. Und hatten dann aber zu dem Zeitpunkt schon jede Menge gute Leute in der pharmazeutischen Firma, die sich sehr gut auskennen im Bereich der Naturwirkstoffe generell, die aus dem Bereich ursprünglich kamen. Und wir alle teilen einfach ein unglaubliches, teilen den Wert, einfach das, was wir machen, mit wirklicher, ehrlicher Qualität zu machen. So. Und haben dann gesagt, wir wollen jetzt nicht einfach das nächste Standard-CBD-Produkt auf den Markt bringen und das irgendwie sportlich aussehen lassen und dann sagen, hier, Sport, sondern haben gesagt, was gibt es denn noch an Naturwirkstoffen, die ebenfalls eine Evidenz mitbringen in diesen Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe. Und da hat die Natur unglaublich viel zu bieten und es gibt wirklich viel Evidenz für viele verschiedene Wirkstoffe. Und am Beispiel von unserem Muscle-Komplex zum Beispiel, was ihr beide jetzt ja auch schon viel getestet habt, haben wir gesagt, okay, um ein Produkt zu haben, was man auf die Muskulatur nach dem Sport schmieren kann, ist vor allem Evidenz, Studienlagen wichtig zu suchen, indem es um Schmerzlinderung geht, Entzündungshemmung, Verspannung zu lösen. Und da hat die Natur, wie gesagt, viel zu bieten. In dem Fall vom Muskelkomplex haben wir dann gesehen Kampfer, Menthol, Eukalyptus, Wintergrün, Ingwer, Kurkuma, Jojobaöl. Ja? Also viele verschiedene Inhaltsstoffe und haben dann gesagt, wir wollen jetzt nicht nur 1 oder 2 von denen nehmen, wie sonst die Produkte am Markt sind. Es gibt vielleicht schon eine Arnica-Creme oder eine Wintergrün-Creme, ja, aber selten, dass wirklich mal mehr als 2, 3 Wirkstoffe kombiniert werden, sondern haben gesagt, wir nehmen alle Wirkstoffe, alle Naturwirkstoffe, die wir identifiziert haben, die kombinieren wir, von denen es vor allem Sinn macht, die zu kombinieren, damit sie auch nochmal synergetisch zusammenwirken. Und konnten somit, zum Beispiel beim Muscle-Komplex sind es 34 verschiedene Naturwirkstoffe, die wir kombiniert haben, was wirklich weltweit also sicher einzigartig ist. Und haben dann im nächsten Schritt entschieden, wir wollen nicht nur eine hohe Anzahl von diesen Naturwirkstoffen, sondern wir wollen diese hohe Anzahl auch noch in einer höheren Konzentration, als es alle andere haben. Und wie erreichen wir das? Wir haben entschieden, komplett auf Streckmittel zu verzichten. Also jeder kann jetzt mal kurz ins Badezimmer gehen und mal egal welches Kosmetikprodukt umdrehen. Ich kann versichern, es wird sehr wahrscheinlich Aqua oder Isopropyl oder beides in den meisten Fällen sogar, also Wasser oder Alkohol, an erster Stelle stehen, der Ingredients-Liste. Und diese Liste ist geordnet danach, wie viel im Produkt drin ist. Und demnach leider, muss man sagen, je mehr man da in den Markt reinschaut, ist es wirklich ja, traurig zu sehen, sind die Kosmetika eigentlich immer 70-90% Wasser oder Alkohol. Ja? Und dann kommen ein paar Wirkstoffe hinzu. Und wir wollten aber, dass jeder Inhaltsstoff wirklich auch ein Wirkstoff ist. Und demnach will ich hier auf jeden Fall betonen, ja, CBD ist sehr wichtig und hat eine wirklich sehr spannende Wirksamkeit. Aber unsere Produkte sind viel, viel mehr als nur CBD. Es sind halt ein Wirkstoffkomplex aus verschiedenen Naturwirkstoffen, die alle halt Evidenz in den wichtigen Bereichen der Regeneration mit sich bringen und somit synergetisch für diese sehr, sehr besondere Wirksamkeit, sage ich mal so.
Man kann, ja.
Was ich spannend fand bei der Geschichte war, wenn ich das damals richtig verstanden habe, dass er gar nicht so richtig die Idee ursprünglich war, dass das sich so geil eignet für Physiotherapie. Mhm. Das war ja eher so, dass es als Gel gedacht war, was Schmerzen lindert, was die Durchblutung fördert, was ein gutes Gefühl gibt. Und dann war es ja, ich will nicht sagen kompletter Zufall, aber es war schon nicht ganz im Fokus so, dass das am Ende diese Eigenschaften hat, die das jetzt hat. Ich erinnere mich daran, als ich das eben Ben, dem Physio in Kenia, gezeigt habe, der, wie ich jetzt auch seit Jahrzehnten da, wie ich mit Top-Leuten zusammenarbeitet, also nicht nur jetzt mit uns, wenn wir als Europäer da hinkommen, sondern ja auch Leute wie Mary Kay Tani, ne, also wie ich Weltrekordhalterin im Marathon damals, solche Athleten und Athletinnen hatte. Und der hat gesagt, auf den ersten Blick, boah, das ist ja richtig cool an der Hand. Du brauchst noch total wenig, um's zu verwenden. Also du, ne, im Vergleich zum normalen Massageöl, da nimmst du immer relativ viel auf die Hand. Und er sagte, er braucht, das war eine der zentralen Eigenschaften, die der beschrieben hat, dass du sehr, sehr wenig von dem Zeug drauf tust auf deine Hand und trotzdem super gut so eine Wade ausstreichen kannst. Ja. Das fand ich schon spannend, ne, dass das eher ja fast schon Zufall war. Erzähl uns doch mal da ein bisschen mehr drüber. Wie ist es so gekommen, dass dieses Muskelkomplex sich tatsächlich so gut jetzt überhaupt als Massagegel eignet und überhaupt euch diese Tür ermöglicht hat, über die Physiotherapeuten an die Top-Athleten ranzukommen? Das ist schon spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also sag mal, es war ein gewisse Eigenschaften, die die Physiotherapeuten schätzen, waren so geplant. Ja? Eine Eigenschaft, muss man einfach sagen, war Glück, was geplant war. Und das werden auch alle jeder, der die Produkte ausprobiert hat, bestätigen, dass die Produkte einfach sehr ergiebig sind, ja, dass man sehr wenig braucht, um den gewünschten Effekt zu erhalten.
Ja, mich hat noch interessiert, du hast es eben ja kurz angesprochen, dass ihr schon wirklich in sehr vielen Nationalmannschaften und so weiter vertreten seid. Das muss man vielleicht auch einmal sagen, weil gerade im Fußball, das ist ja immer so ein Thema mit der Werbung und. Ihr dürft einfach viele Sachen, viele Vereine, viele Menschen, Profisportler jetzt nicht nennen, ne, die das benutzen, weil ja, ist einfach so, ne? Also das wollte ich nur nochmal sagen, weil ich würde als Zuhörer dann denken, ach ja gut, Luka Modric und wer noch? Bayern München, Bayer Leverkusen, 1. FC Köln, wer nutzt das denn? Das ist einfach so ein rechte Ding, ne? Ja. Also ich glaube, ihr seid, so wie ich es verstanden habe, in sehr vielen Sportarten drin, nur dürft ihr jetzt nicht damit werben, wie es Luka Modric euch ermöglicht hat, dass jetzt Bayern München oder die deutsche Nationalmannschaft sagen, hey, wir nutzen Fieldslike bei unseren Sportlern für die Regeneration. Ne? Also so, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. So in etwa ist es, ne?
Ja, genau, so ist es. Leider fehlt uns einfach nur dafür das Budget zu sagen, Nationalmannschaft XY, sagt doch mal, dass ihr die Produkte nutzt.
Genau, aber man kann sich ja bei euch...
Es sind eigentlich alle großen Sportarten, ne, die es sind und, wie du sagst, auf der Website, ich glaube, da wolltest
genau,
du
drauf sind hinaus, ja Sportler, ja.
Kann man mal auf den Bereich Profisport gehen, wo die besten Sportler, Sportlerinnen aus den Bereichen Rudern, Boxen, Laufen, Triathlon, Skifahren, Snowboard, Rennrad, ich weiß nicht, was sonst, Handball, Eishockey, also wirklich über alle Sportarten eigentlich hinweg. Ja, seht ihr dort einige der besten Athleten, Athletinnen Deutschlands, die wirklich alle, jeden Einzelnen, das kann ich versichern, zahlen wir da kein Geld dafür, dass sie auf unserer Webseite auftauchen, sondern diese Athleten nutzen die Produkte einfach schon über einen sehr langen Zeitraum und sind wirklich aus reiner Überzeugung Teil von unserer Website geworden, mit einem Bild, mit einem Zitat, schaut es euch gerne mal an.
Kann man sagen, dass ihr als Team, seit ihr Fieldslike auf die Beine gestellt habt, auch eine Form von Leistungssport macht? Ja. Also ich war, als wir damals bei euch zu Besuch waren, da habt ihr so ein bisschen Einblick gegeben, was für ein Pensum eigentlich dahinter steckt, so ein Ding aufzubauen und überhaupt erstmal groß zu machen. Wie viel Arbeit steckt ihr da gerade rein? Ne? Also Fieldslike ist euer Leben, kann man jetzt gerade schon sagen. Ne?
Hast du schön gesagt. Wir sind halt noch echt klein. Also wir sind 6 MitarbeiterInnen bei uns und plus noch 2 WerkstudentInnen. Und so ein Startup aufzubauen, ist, also hätte ich selber niemals gedacht, was da einfach irgendwie an Arbeit in allen möglichen Bereichen anfällt, und wie viel man einfach dauerhaft dazulernen muss, was aber auch irgendwie das Schöne ist, was uns unglaublich viel Spaß macht, dass wir uns in den einzelnen Bereichen einfach Tag für Tag verbessern dürfen, dazulernen dürfen. Aber ja, es ist schon so, wie gesagt, das ganze Projekt geht jetzt knapp über 4 Jahre, dass wir unser komplettes, also wir drei Gründer, aber auch die Mitarbeiter, die da deutlich mehr leisten als, ja, als normal, sage ich mal. Und gerade wir drei Gründer ja, machen eigentlich nichts anderes mehr seit 4 Jahren. Aber mit halt einer unglaublich großen Leidenschaft, und es macht uns halt unglaublich viel Spaß, weil wir halt so tolles Feedback bekommen für die Produkte, weil wir so dankbares Feedback bekommen von den Leuten, die vielleicht auch schon länger irgendwelche Beschwerden haben, die wir gelöst bekommen, und das dadurch.
Nee, ja. Ich wollte sagen, das ist ja eigentlich eine super Aufforderung an unsere Zuhörer, einfach mal euer Feedback zu schicken. Ja. Ne? Wir wollen euch ja nicht irgendeinen Mist andrehen, sondern sagt ganz ehrlich, wenn ihr es mal ausprobiert habt, feels like, wie zufrieden seid ihr? Lasst uns das gerne wissen. Ne? Also egal, ob uns jetzt oder euch bei feels like, ich glaube, Feedback ist willkommen, ne? In jeglicher Hinsicht.
Immer. Bitte. Ich hoffe, ihr konntet mich so ein bisschen kennenlernen über den Call, dass ich das nicht einfach so sagen würde. Es ist wirklich eine Herzensempfehlung, das Produkt auszuprobieren, jetzt vor dem Halbmarathon. Wir haben ein 100-Tage-Rückgaberecht, also Leute, die nicht zufrieden sind. Es wurde tatsächlich noch nie in Anspruch genommen, aber wirklich, es gibt kein Risiko. Wenn ihr nach 100 Tagen sagt, nee, es hat mir nicht geholfen, dann bekommt ihr das Geld zurück. Daher wirklich die Herzensempfehlung, probiert es aus. Ihr bekommt auch ja über den Code hier vom Podcast, ne, einer rennt, einer hinterher, also die Einsen quasi als Eins geschrieben, auch nochmal 10% Rabatt bei uns im Shop auf feelslike.sport ist unser Online-Shop. Guckt euch da gerne auch nochmal um, wir haben da echt eine Menge Informationen rund um die Produkte und die ganzen Studien, der ganzen Inhaltsstoffe, und probiert es aus, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, wie gesagt, wir sind immer erreichbar eigentlich, auch um Zeiten, wo ihr nicht mit einer Antwort rechnen würdet, und freuen uns da über jede Frage, über jeden Austausch, über jedes Feedback. Ja, genau.
Tippitoppi, vielen Dank. Super, Simon.
Sehr schön.
Also ich glaube,
nochmal vielen Dank für die
Möglichkeit. Cooler Einblick. Ja, dank dir. Danke. Und
hier was zu erzählen.
Wir sind gespannt auf das Feedback von allen.
Ja. Sehr super. Schön. Ich freue
dann
mich
grüß,
auch drauf. Vielen lieben Dank
euch beiden. Genau, Grüße an die Truppe und wir sehen uns.
Wir, ja, danke.
Ja, in Berlin.
Spätestens in Berlin, so ist es.
Ciao.
Macht's gut, ihr beiden. Ciao, ciao.